dass das heute klappt, dass wir wirklich eine Sendung aufnehmen. Ich glaube das noch nicht.
Ja, klar klappt das. Es ist ja auch nicht leicht, ja. Also wenn man eine so explodierende Familie hat und irgendwie, also es waren schlimme Monate irgendwie bei mir. Also so
schlimme Monate.
Ja, es war organisatorisch eine Katastrophe, alles in allem.
Möchtest du darüber reden?
Ja, Herr Psychologe. Irgendwie ist es halt nicht leicht, 5 Personen in einem Haushalt zu organisieren. Und in diesem Sommer, wo dann auch noch Sommerferien und all das drumherum waren und das Organisieren des Ältesten, der jetzt hoffentlich bald in die Berufswelt entgleitet, das hat natürlich seine Opfer gefordert und irgendwie hat es nicht richtig gewuppt. Ne? Also ich hab viel Freizeit abgegeben. Ich habe natürlich immer noch Freizeit, aber die ist so verteilt. Ne? Das ist wie auf einer Festplatte, die man hin und wieder defragmentieren muss. Dann hast du auf einer Festplatte, was ich noch 50% frei habe, die sind nicht im Stück. Und ich habe dann immer so mal hier 10 Minuten, 15 Minuten, 20 Minuten, die nehme ich mir dann auch und tu da auch was. Aber irgendwie sowas am Stück finden und dann gleichzeitig natürlich noch so, dass du auch Zeit hast, das hat irgendwie nicht hingehauen.
Ja. Ja, das sollten wir vielleicht mal unseren Hörerinnen und Hörern, die ja durchaus, wir haben ja Hörerinnen und Hörer, man glaubt das ja mal nicht, und die uns sogar auch zuhören wollen.
Ja.
Es macht ja nach außen immer so den Anschein, als ob das an mir liegen würde, dass wir nicht Schall und Rauch weitergemacht hätten.
Das liegt an mir.
Liegt es ja auch? Naja, auch. Das Problem ist einfach, dass wir, wie du schon sagst, einfach die Zeit nicht übereinander gelegt bekommen haben, weil du hättest dann auch mal eher auch mal vielleicht etwas später abends gekonnt, wo ich mal abgewunken habe, weil mein Tag einfach so blöd früh anfängt.
Ja, genau.
Und das war einfach ganz schwierig. Aber wir haben ja jetzt hier die Gelegenheit und wir haben tatsächlich etwas gemacht, was man kaum glauben mag. Wir haben uns auf so eine Art Turnus geeinigt, was wir ja früher immer vermeiden wollten. Ne?
Ja, das ist genau. Wobei das meines Erachtens so der Versuch ist, dem Ganzen ein Konstrukt zu geben, das vorhersehbar ist. Ne? Also wir hatten ja immer so das Problem, alle 4 Wochen hatten wir das. Ne? Ja. Pi mal Daumen, wenn das gut lief. Das Problem ist nur, wir mussten uns immer jedes Mal kurz vorher verabreden und dann wusste man natürlich, stimmt, richtig, wir müssen ja auch mal wieder, wann haben wir denn Zeit? Und dann ist das irgendwie schiefgegangen. Wenn man jetzt natürlich weiß, vorher alle 2 Wochen versuchen wir uns zusammenzusetzen, dann dürfte mit ein bisschen Glück das Ergebnis sein, dass mindestens alle 4 Wochen was rauskommt.
Das ist so die Idee, die wir haben.
Also genau. Transparenz schaffen bei der ganzen Geschichte. Und ich habe jetzt alle 2 Wochen in meinem Kalender den Alexander drinstehen.
Genau.
Und,
ich habe nicht dich drin stehen, sondern ich habe Schall und Rauch drin stehen, aber das macht nicht.
Ich habe dich drin stehen.
Das ist aber sehr lieb von dir.
Ich muss jetzt übrigens auch früh aufstehen, weil unser Jüngster in den Kindergarten geht.
Oha.
Ja, und der morgendliche Ablauf, der ist sehr stramm geworden. Wir haben ja auch Hund. Das heißt, also offiziell sollte ich um 5:30 aufstehen. So, mit dem Hund eine Runde laufen, dann werden die Kinder, da wird meine Frau geweckt, mit der mache ich dann so ein bisschen Frühstück. Das ist dann so gegen 6. Und dann sollten die Kinder irgendwann aufstehen, die dann wahlweise in den Kindergarten bzw. in die Schule gebracht werden müssen. Das ist schwierig zu schaffen um 5:30. Meistens wird es dann schon 6:15. Weil man ja abends dann doch ein bisschen Zeit braucht, um irgendwas zu organisieren. Und dann, aber wir schaffen es eigentlich immer um 8 Uhr irgendwie in der Schule und im Kindergarten zu sein. Und das ist echt anstrengend, so früh aufzustehen. Ich kann das nicht. Ich bin kein Frühaufsteher.
Ich habe gar keine Wahl.
Ja, gut.
Wobei ich aber sagen muss, die Anzahl an Planungs-, also bei mir sind ja die Termine auch eingetaktet, aber ich habe es halt nicht jeden Tag. Also ich muss halt jeden Tag früh raus und ich mache jeden Tag ganz viel. Aber glücklicherweise habe ich nicht so viele von mir abhängige Personen.
Ja.
Das macht, glaube ich, einen Riesenunterschied aus.
Und diese Personen gegeneinander zu timen, das ist echt wow. Wobei, witzigerweise, ist das ja ein Teil meines Berufs, beziehungsweise meiner Tätigkeit. Ich time ja mit meiner Abteilung in erster Linie Druckprodukte.
Ja.
Und organisiere, wer muss wann was abliefern, wann müssen die Anzeigen da sein, wann müssen die Redaktionen da sein, wann müssen die Fotos da sein, wann muss die Druckplatte gemacht sein und so weiter und so fort. Im Grunde mache ich hier nichts anderes, als auch in der Arbeit. Ich muss Menschen dazu bringen, zu einem bestimmten Zeitpunkt in einem bestimmten Zustand zu sein, um dann die ganz bestimmten Termine einhalten zu können. Das klappt eigentlich auch ganz gut, aber Kinder sind halt so schlecht vorhersehbar. Und wenn du dann kurz davor bist, rauszugehen und der Kleine macht sich gerade noch mal in die Box und riecht wie irgendwas, was wirklich unangenehm riecht und du musst plötzlich noch mal in der Windel wechseln, dann ist das alles für ein Po gewesen.
Ja.
Aber ich bin Frühaufsteher inzwischen. Boah, anstrengend. Ich weiß nicht, wie ich das überleben soll die nächsten Jahre. Ich hoffe, dass der Kleine irgendwann Auto fahren lernt und von alleine in den Kindergarten kommt. Das ist echt anstrengend, weil das ist auch noch zwei Dörfer weiter.
Ja, am besten mit 9 oder so. Na, nee, so weit, dann ist er ja schon in der Schule.
Also ja, mit neun ist er in der Schule. Wobei, dann ist er vielleicht in der Schule, die hier vor Ort ist. Das wird sich dann zeigen. Also mit neun ist man noch in der Grundschule. Ah, nee, Grundschule nicht. Grundschule wird wiederum im anderen Nachbardorf sein. Das ist zum Weinen.
Also ich kann da nur sagen, Respekt vor all, also erstmal vor dir, aber vor allen anderen Eltern, die in diesen Sachzwängen gefangen sind. Also das ist schon, Lex und ich haben da andere Sachzwänge, jeder hat so seine Zwänge.
Katzen füttern.
Aber, ja, aber das ist natürlich alles ein bisschen unkritischer, ist schon so. Also, weißt du, das ist immer so, das ist halt so anderes Gejammere,
was ja,
man anstreben könnte. So,
es aber, ist immer das Niveau.
Ja,
jammern auf hohem, jammern auf niedrigem Niveau. Also ich weiß ja auch noch, wie es war, als ich keine Kinder hatte. Das ist ja gar nicht so arg lang her.
Ja, ja.
Und na klar war das Leben durchaus süßer. Ne? Wochenends zu sagen, so, jetzt Feierabend, Freitagabend, ich werfe alle Klamotten von mir, laufe nur noch nackt durch die Wohnung, mache mir eine Pizza und leg mich vor den Fernseher. Geil, wirklich geil. Oder zock den ganzen Abend WoW oder was auch immer. Das ist natürlich Geschichte.
Ja,
einerseits. Auf der anderen Seite, wenn ich mir so den Kleinen angucke, und das klingt jetzt pathetisch und wird pathetisch, wenn ich mir hier unseren Kleinen angucke, den Ben, das ist es alles extremst wert. Da gibt es gar keine Diskussion. Also ich würde nicht zurücktauschen wollen, auf gar keinen Fall. Ich hätte gerne hin und wieder mal so einen Abend, wo ich nach Hause komme, mir die Klamotten vom Leib reiße, nackig durch die Wohnung laufe, eine Pizza mache und den ganzen Abend WoW zocke. Aber gut, eigentlich hindert mich ja niemand dran. Wenn der Ben schläft, könnte ich mich ja, aber muss jetzt auch nicht sein. Vor allem das mit dem nackig rumlaufen. Ich glaube, das wäre sozial ein bisschen schwierig hier mit einem 18-Jährigen. Der findet das eklig.
Ja.
Und der Hund, ich habe wir haben ja einen Hund hier, ne? Die Lotta, und das ist ein Labrador. Labradore sind im Grunde nichts anderes als Verdauungssysteme auf vier Beinen mit ein bisschen Fell drumherum. Mhm. Der Hauptzweck des Labradors ist Fressen.
Ja.
Und ich habe so eine latente Angst, dass wenn ich irgendwie nackig in der Gegend rumlaufe, dass der Hund kommt und mir meinen Penis abbeißt. Das,
okay.
Was sagen Sie dazu in Ihrer Profession als Psychologe?
Mir würde ganz viel zu deinen Kastrationsängsten einfallen. Aber
Kastrationsangst. Hervorragend.
Ja.
Schöner Sendungstitel, behalten wir den mal im Kopf. Kastration.
Das klingt gut, ja.
Mein Gott, ich kann schon nicht mehr reden und ich habe kein Bier getrunken. Kastrationsangst.
Ja.
Ja.
Ja, das ist schon witzig. Das ist schon witzig. Also ich habe ja vor 5 Jahren auch eher so ein Leben gehabt, wo ich dann aus dem Büro kam. Ich musste zwar aufstehen und ins Büro fahren. Und dann war aber Feierabend und da haben wir dann auch nicht viel gemacht. Und das hat sich jetzt ja dann auch ein bisschen geändert.
Ja, nicht viel gemacht ist tatsächlich ein gutes Stichwort. Das hat einem, also heutzutage denkt man so, oder denke ich vielleicht so ganz ein bisschen verklärend positiv darüber, das hat auch hin und wieder gefrustet.
Dann, das war überhaupt gar nicht gut, nichts zu machen. Gar keine Frage. Da ging es mir ja auf verschiedenen Ebenen, das haben wir ja auch schon mal hier bei Schau und Rauch erörtert, überhaupt gar nicht gut in der Zeit. Aber was natürlich, wenn man so viel um Ohren hat, egal auf welcher Ebene, was das natürlich macht, ist, dass du Inseln von Zeit, sei es mal ein Tag, ein Wochenende oder auch 2-3 Stunden, ganz anders genießen kannst. Und das ist manchmal auch so für uns so ein Punkt, weil wir dann vielleicht noch ein bisschen mehr in der Öffentlichkeit stehen als du, wo wir die Hörsuppe kennt man ja auch.
Nein,
aber,
nein, keine Sau. Lass gut sein.
Wo, wenn wir mal irgendwo in der Stadt sind und dann wir mal das auch dann, was ich ein Foto mal vertreten, also die Leute, ihr seid in der Stadt, lass uns doch mal, wo seid ihr heute Abend, lass mal was machen. Das sind dann eben genau die Inseln, wo man dann mal auch eben nicht öffentlich sein will oder sich mit Leuten treffen möchte, egal wie nett das ist immer nett. Ich habe noch nie mich mit irgendwelchen Menschen getroffen, auch spontan, die ich vorher nicht kannte, was nicht nett war. Aber manchmal muss es auch mal ein Abend sein, den nur Alexa und ich haben und auch mal ein Abend, wo Alexa und ich nicht irgendwas machen müssen oder irgendwas produzieren müssen oder im Mittelpunkt stehen müssen. Das ist schon auch extrem wichtig, weil wir machen zwar alles zusammen, das macht es ja überhaupt machbar, aber manchmal wird es auch einfach für dich sein. Ne?
Ja, das muss man auch lernen, faulenzen zu können. Das ist gar nicht so leicht. Angesichts dessen, dass wir in einer Gesellschaft leben, in der Faulenzen ja verpönt ist, man muss immer produktiv sein, hat man halt hinterher nach so einem verfaulten Wochenende hat man ein schlechtes Gewissen. Oh, ich habe schon wieder, ich habe mich nicht um die Wäsche gekümmert. Oh, ich habe den Schrank nicht aufgebaut. Oh, ich habe diese Wand nicht verputzt. Ich habe die Lampe nicht montiert und all die Dinge, die einem dann einfallen, die man nicht getan hat.
Eigentlich wollte ich die Glühbirne noch gewechselt haben. Ah, wieder nicht gemacht.
Ja, genau das. Ah, Mist. Und dann fallen dir alle schlechten Dinge ein, die du nicht getan hast. Und das muss man lernen, glaube ich. Man muss lernen, mal die Füße hochzulegen und sagen, wisst ihr was, die ganze Welt kann mich am Arsch lecken. Ich mache jetzt mal hier, ich chill jetzt mal. Das haben wir verlernt. Also ich habe das verlernt. Kann mich aber ganz gut dazu zwingen.
Das wieder anzunehmen.
Ja. Meine Frau hat da, glaube ich, ein bisschen mehr Probleme mit, dass weiß gar nicht genau, woran das liegt oder ob das jetzt eine Fehleinschätzung ist. Ich glaube, wir beide können ganz gut faulenzen, aber ich glaube, sie hat hinterher das schlechtere Gewissen. Warum auch immer. Vielleicht, weil sie als Schülerin und Hausfrau oder Mutter der Meinung ist, sie würde weniger leisten. Und müsste dafür am Wochenende dann ran, was wahrscheinlich vollkommener Schwachsinn ist, denn mein Job ist oftmals einfacher als das, was sie tut als Mutter.
Ja. Manchmal gibt es auch, da will ich gar nicht drauf aufs Boot, da will ich ja gar nicht widersprechen. Aber was ich auch manchmal beobachte, ist, wenn du. Das wirst du vielleicht auch kennen, so in so einem Kontext von Eltern bist, die dann auch noch so das Wochenende auch dazu noch benutzen, wir müssen den Kindern ja auch noch was bieten und so einen riesen Aktionismus dann an Start bringen und quasi dann auch von Freitagmittag bis Sonntagabend um 21 Uhr nur auf Juck sind vom Tierpark und dann sind wir klettern gegangen und dann sind wir sporteln gewesen und bla und blub. Wo ich dann auch denke, ja Leute, ihr müsst aber eurem Kind auch mal beibringen, um es mal neudeutsch zu formulieren, chillen. Weil wenn du auch da in so einen Aktionismus kommst und vor allen Dingen, was ich ganz, ganz schlimm finde, das habe ich auch schon des Öfteren beobachtet, so ein früher gab es ja diesen Werbespot, mein Haus, mein Auto, meine Yacht irgendwie. Ja. Also wo dann auch verglichen wird, wer denn das beste Wochenendprogramm für seine Kinder organisiert hat. Am besten muss es auch noch teuer und aufwendig gewesen sein. Wo ich dann auch denke, das ist halt auch nicht die Realität. Das ist so dieses, das, was wir ja auch machen, in Teilen, so diese Facebook-Realität schaffen. Ne?
Ja, bla bla.
Egal, was du machst, es ist immer geil.
Ja.
Aber, weißt du, geilen Schiss. Auflauf gemacht.
Dünnschiss.
Ja, ne?
Kompletter Dünnschiss.
So ist es ja eben nicht.
Aus Sicht der Kinder, und das kann ich zumindest für den Ben jetzt mal so in den Raum werfen, für unseren Kleinsten, der jetzt etwas über 2 Jahre ist, dem ist das scheißegal im Wesentlichen. Ob du mit dem auf den Kinderspielplatz gehst, der hier 2 Kilometer entfernt ist, oder ob ich mit dem in den Indoor-Spielplatz gehe, oder ob ich mit dem auf eine Burg fahre. Das hat natürlich unterschiedliche Qualitäten, weil das eine ist öfter, das andere ist seltener. Aber der ist nach 2 Stunden Spielplatz mit mir genauso glücklich wie nach einem ganzen Tag auf der Burg, auf der Ritterburg, was im Moment eines seiner Lieblingswörter ist. Letztendlich, und jetzt wird es wieder pathetisch, kommt es, und nee, nicht pathetisch, es wird jedenfalls dämlich klingen, kommt es darauf an, dass du halt mit deinem Kind Zeit verbringst. Ja. Wie du die verbringst, ist verhältnismäßig Pillepalle, komplett wahrscheinlich sogar. Das Problem, das wir hier haben mit unserem durchexerzierten Tages- oder Wochenalltag oder Wochentagalltag ist, wir bringen den Kleinen morgens um 8 Uhr in den Kindergarten, um 14 Uhr ist der Feierabend, dann kommt er nach Hause, dann komme ich irgendwann so gegen 17, 18 Uhr nach Hause und gegen 19.30 Uhr geht er wieder ins Bett. Das heißt, er verbringt sehr, sehr wenig Zeit mit mir. Ja. Und dafür sind natürlich dann die Wochenenden wichtig, damit man mit dem Kind mal Zeit verbringt, damit er merkt, ah, okay, der Typ da mit dem Bart und den wenigen Haaren auf dem Kopf, das ist mein Vater. Aha, ja richtig, so war das. Was man da macht, ich glaube, das ist wurscht. Hauptsache, es ist spaßig, wie zum Beispiel, demnächst hat er, als das Wetter noch schön war, hat er die ganze Zeit Erdbeeren. Und dann habe ich ihn irgendwann gefragt am Wochenende, was machen wir denn heute? Dann hat er gesagt, Erdbeerkuchen. Ja, was hat man gemacht? Erdbeeren gekauft, Kuchen gemacht und
Erdbeerkuchen gegessen.
Ja, Erdbeerkuchen gegessen. Den Erdbeerkuchen hat er in wesentlichen Teilen gemacht. Ja, und das war schon spaßig und hat sicherlich für ihn genauso viel Spaß gebracht wie was weiß ich jetzt, mir fällt nichts ein, zu McDonald's gehen, ne?
Ja.
Was wir nicht machen.
Ja.
Eigentlich.
Also das,
wir gehen nämlich zu Burger King.
Ich kenne das von Sebastian, ne? Also Bartoszek, weil der ja dann jetzt auch mit seinem Sohn, der hat ja auch immer so einen Tag in der Woche, der dann Kindertag so letztendlich ist.
Quality Time.
Genau. Ja, weil er als Selbstständiger, der arbeitet ja auch samstags und sonntags im Zweifelsfall.
Ja.
Er hat aber aber jetzt dann doch auch regelmäßig einen Tag in der Woche wirklich für seinen Sohn auch zu haben, weil er genau das auch hat, was du beschreibst. Wenn manchmal arbeitet der halt auch bis abends um 10 bei sich im Büro. Also dann ist es gar nicht mehr, dass man abends sich noch eine Stunde sieht, weil dann noch die Zeiten dann halt andere sind.
Ja.
Und daher kenne ich das. Und das ist ihm auch ganz wichtig. Und das ist auch eine Sache, die man dann auch so in der Zusammenarbeit akzeptiert. Ne? Also das sind auch so Tage, wo ich ihn auch nicht störe, so wo ich dann auch nicht anrufe, um irgendwie Dinge zu planen. Das weiß man dann halt so, wenn ja. Kindertag ist. Meist teilt er das auch mit. Und dann ist dann so, wenn du gerade ein laufendes Projekt hast, wollen wir es heute klären oder übermorgen? So, ne?
Ja.
Also hast du jetzt eine Entscheidung, die wir zusammen treffen müssen, oder reicht es bis übermorgen? Und das finde ich auch sehr gut. Das muss man dann auch respektieren, weil, ja. Also ich selber bin ja aufgewachsen, mein Vater war hier auf Montage, insofern hatte ich auch so einen Wochenendvater nur.
Ja.
Und insofern habe ich mich auch mal gefreut, wenn der da mal da war, ne?
Ja, das ist, vor allem, wenn man nicht aufpasst und mal ein bisschen Zeit mit den Kindern verbringt, dann verpasst man so die ganzen Entwicklungsschritte und das ist doof. Wenn man merkt, dass plötzlich da die sprachliche Explosion, wie jetzt gerade im Moment, der hört nicht mehr auf zu plappern, losgeht, das ist echt blöde, wenn du das nicht mitbekommst. Insofern verbringt Zeit mit euren Kindern, verdammt nochmal. Oder merkt wenigstens, dass es sie gibt.
Ja, das ist sowieso eigentlich nicht so unschädlich.
Nicht ignorieren.
Für die Entwicklung der Kinder auch.
Ach, jetzt mach's doch. Wobei ich jetzt auch den Eindruck habe, dass der Kindergarten, ja, wir werden jetzt bestimmt viele Leute sagen, oh Gott, mit 2 Jahren schon im Kindergarten, oh Gott.
So war auch eine Realität.
Da kann ich sogar sagen, er ist sogar mit 1 Jahr und 11 Monaten in den Kindergarten gegangen, weil wir uns sehr viel Zeit für die Eingewöhnung lassen konnten, also ein echter Luxus. Eingewöhnung, sagt dir das was? Ja, du bist ja Psychologe, kennst du bestimmt.
Eingewöhnung?
Ja, früher bist du in den Kindergarten gebracht worden, also ne, du warst 3, ja. Dann ist deine Mama dahin, hat gesagt, das ist die Tante Kindergärtnerin, das ist der Onkel Hausmeister und ich bin jetzt weg, tschüss. So, heutzutage geht das Gott sei Dank ein wenig einfühlsamer, da macht man so eine schrittweise Eingewöhnung. Man geht mit dem Kind hin, bleibt da mal eine Stunde, die Mama bleibt dann mit dabei. In unserem Fall war es die Mama, kann natürlich auch der Papa sein. Und dann wird das immer ein bisschen länger und dann geht die Mama dann auch schon mal aus dem Raum und guckt dann zu, also sie ist dann da, erreichbar, aber nicht sichtbar. Kind spielt dann mit Personal, Kindern, Spielzeug und das stockt man dann so über ein paar Wochen hinaus auf, bis man dann irgendwann mal sagt, so jetzt verschwinde ich auch wirklich mal für eine Stunde oder für 2 oder für 3 oder für 4. Und irgendwann am Ende heißt das dann natürlich, ich lasse das Kind morgens da und hole es erst mittags wieder ab. Ja. Moment mal gerade, ich muss hier gerade mal kurz einen Anschiss verteilen. Ich mache auf Mute. Danke. Ich habe hier nämlich die Devise rausgegeben, ich nehme hier auf und es wäre schön, wenn ihr leise durch das Büro geht, weil hier ist ja das Bad. Aber unsere Jüngste hat das mal wieder vergessen, weil die hat ein Gedächtnis wie ein Sieb und läuft dann hier durchs Büro wie ein Trampeltier und fängt an zu reden. Am besten wäre es, wenn sie jetzt anfängt zu singen, das macht sie auch gerne, dann würde sie nämlich im Internet landen. Das habe ich ihr schon gesagt, wenn du während der Aufnahme singst, schneide ich dich nicht raus, sondern bleibst drin und du kommst zu YouTube.
Und das fand sie dann nicht gut?
Ich weiß nicht, bis jetzt hat sie noch nichts dazu gesagt, aber ich würde sagen, mit 3000 Followern auf Twitter kann man da schon mal Druck erzeugen. So viel zum Thema Erziehung. Ja, nee, Eingewöhnung. Ja. Hat gut geklappt und er geht gerne in den Kindergarten. Schön. Ich habe so den Eindruck, dass das an der Stelle auch wichtig für ihn war, damit er so ein bisschen, andersrum, ich habe den Eindruck gehabt, dass er sich bei uns gelangweilt hat zu Hause.
Da wird er jetzt mehr gefordert. Dann
genau, mehr Input. Der braucht Input, der Kleine. Und natürlich ist unser Kind hochbegabt, sehr intelligent, ja, dazu noch unglaublich
sieht auch noch aussieht. Gut aus.
Ja, selbstverständlich. Ja.
Ist klar.
Und der hat sich hier zu Hause, da hatte ich wirklich den Eindruck, dass er sich angefangen hat, hier zu langweilen. Wir haben zwar Garten, wir haben auch genug Spielzeug, das Übliche, aber wir haben halt auch 3 Kinder und einen Hund. Das heißt, selbst der kleine, süße 2-Jährige kriegt nicht alle Zeit. Und wie das so bei Zweijährigen ist, also ich glaube, das ist zumindest oft bei Zweijährigen so, dass sie sich nicht so arg viel mit sich selbst beschäftigen. Zumindest bei unserem. Der braucht da immer so ein bisschen Input und den hat er jetzt im Kindergarten. Das klappt auch wirklich sehr, sehr zufriedenstellend.
Schön.
Toller Kindergarten. Super. Schön. Nee, Kindertagesstätte heißt das ja, oder?
Ja, ich glaube schon.
Ja, der schläft nämlich und ist auch da. Das ist ja auch freaky, hätte es ja früher nicht gegeben, gell? Kannst du dir vorstellen, im Kindergarten essen? So richtig mit Mittagessen?
Ja, die Zeiten ändern sich.
Und schlafen. Das hieß früher Krippe, ne?
Ja, genau. Das gab es eher im Osten.
Genau, und da wurden nur die Kinder von bösartigen Menschen hin verklappt. Die
sich nicht um ihre Kinder selber
kümmern. Sondern lieber Geld verdienen wollten.
Ja. Ja.
So war es.
So ist es heute ja auch noch.
Genau. Richtig. Weil ich so reich werden möchte. Weil von Arbeit ist noch kein Mensch reich geworden. So war das, oder?
Nee, das funktioniert ganz offensichtlich nicht.
Habe ich auch schon festgestellt. Du bist immer noch nicht reich.
Nö.
Ja, aber du warst doch gestern auf einer Filmpremiere. Wer auf eine Filmpremiere eingeladen wird, der muss doch reich sein. Gut aussehen.
So. Waren die auch alle anderen?
Bist du auch über den roten Teppich gelaufen?
Ja.
Und die Leute zugejubelt? Und
ja, es gab sogar zwei, die haben aus Versehen Fotos gemacht.
Von dir?
Und Alexa. Also von Alexa vermutlich. Nicht von mir, sondern ich nehme an, von meiner wunderschönen Ehefrau. Weniger von mir.
Ja.
Nee, das war schon eine richtig adäquate Filmpremiere. Wobei man auch da feststellen muss, dass es natürlich, wie es immer im Leben ist, verschiedene Kategorien von Premierengästen gibt. Also das, ja.
Und
ja, also wir hatten halt so einen Barcode gekriegt, den du dann da einscannen lassen musstest. Und dann haben wir sehr schicke Eintrittskarten dann da vor Ort bekommen. Also so Checkkarten-Dinger, auf die dann tatsächlich aber auch dein Name dann drauf gedruckt wurde an der Kasse,
die
du behalten durftest. Und wie wir dann aber hinterher feststellen durften, bei verschiedenen Gelegenheiten ist es dann halt so, dass es da offensichtlich Kategorien von diesen Checkkarten gibt, weil es gibt dann auch verschiedene Symbole drauf.
Mhm.
Und Herr Diekmann hat zum Beispiel ja seine vertwittert, der war auch da.
Aha.
Der hatte zum Beispiel rechts oben in der Ecke eine Filmklappe noch auf dieser Karte drauf. Und das erklärte dann, warum, als ich dann gefragt habe, sagen wir mal, ist das freie Platz, war gleich, der nur guckte und sagte, da ist, und dann drehte er die Karte so zweimal um, suchte die Filmklappe. Ja, Platz war, man sagt ihnen dann schon, wo sie hin müssen. Dann habe ich so gedacht, okay. Ja. Nee, aber das war sehr, sehr schön. Und was super geil ist, Alexa ist im Abspann des Films. Immerhin. Wenn sie es auch nicht in den Film geschafft hat, weil sie ja tatsächlich bei den Dreharbeiten zu diesem Film dabei war. Jetzt darf man ja darüber reden, weil das Ding ja abgeschlossen ist, das Projekt. Es hätte sein können, dass Alexa im Film ist.
Aber sie ist nicht Hitler, oder?
Nein, Alexa wäre Alexa gewesen.
Also.
Aber das ist dann wohl doch am Ende rausgeschnitten worden. Aber es gibt hinterher einen Blog mit besonderem Dank an und da ist sie die zweite Person, die genannt wird in dem Blog. Das hat uns auch sehr gefreut. Und ich meine, dafür war, es war immerhin für einen schönen Abend.
Der erste Film, in dem Alexa fast gelandet wäre.
Der erste Film, in dem Alexa fast gelandet wäre.
Ein schöner Satz. Mensch. Ja, schade. Weil dann hätte ich mir den Film vielleicht auch mal angeguckt. Ich bin mir ja nicht so im Klaren drüber, wie findest du denn den Film?
Angucken. Ich würde mir den angucken.
Ja, würde ich auch machen.
Der ist, ich fand den sehr gut.
Mhm.
Ich fand, dass der deutlich sehr stark auch in Richtung die Mondverschwörung ging, weil sie sich nicht nur an die Romanvorlage gehalten haben, was natürlich viele Fans der Romanvorlage wahrscheinlich sehr ärgern wird.
Kenne ich nicht. Ich kenne sie, aber ich habe sie nicht gelesen.
Aber es gibt halt sehr viele dokumentarische Elemente in diesem Film, wo eben dieser Hitler-Schauspieler, da waren ja einfach mehrere Monate in Deutschland unterwegs und haben so verschiedene Situationen gemacht. Und das ist einfach auch sehr spannend, sehr bedrückend an ein, zwei Stellen, muss man einfach mal sagen. Und es hat so mitunter diesen Mondverschwörungsaspekt, ne, dass du dir das anguckst, dann lachst du in einem Moment. Mhm. Und eine Sekunde später bleibt dir das Lachen im Hals stecken. Und ich finde, dass das eine gute Art und Weise ist, mit dieser Thematik umzugehen. Und es ist erschreckend, tatsächlich festzustellen, vor all den Dingen, die jetzt gerade anstehen. Ich meine, die haben ja auch vor zwei Jahren mit dem Film angefangen, ähnlich wie wir mit dem Stollbuch. Dass eben genau all das, was jetzt gerade auf den Straßen rumläuft an Vollidioten, einfach auch überall rumsitzt und Blödsinn labert. Und das auch das zeigt der Film, also dass da irgendwelche Rentner auf Sylt, die sagen, naja, die dann zu diesem Hitler-Schauspieler sagen, naja, also fangen Sie mal wieder an irgendwie. Und der sagt dann, was soll ich denn für Sie tun? Er sagt, ja, fangen Sie doch mal bei Arbeitslagern an. Da würde ich sogar wieder bei helfen, die aufzubauen. Und das ist schon so, wenn du dir so denkst, ja, sowas läuft halt in Deutschland rum, ist Rentner. Den zahle ich von meinen Sozialabgaben seine Rente. Ja, und er dreistet sich, so eine Scheiße zu labern. Und das war an einigen Stellen sehr entlarvend und sehr entblößend in diesem Film. Und deswegen finde ich diesen Film wichtig und finde ihn aber auch gut gemacht. Und ich finde, das ist kein Klamauk. Man kann anhand der Teaser manchmal so denken, pff, das ist jetzt so eine
Klamauk-Nummer. Ja, ja.
Aber ist es nicht.
Da will ich hin, tatsächlich.
Ja, ist es aber nicht. Der hat ganz viel Tiefe, der Film. Und er ist gut. Und ich habe ja ein Selfie mit Christoph Maria Herbst gemacht. Christoph Maria Herbst, ich schätze den sehr, 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 sehr.
Ja.
Aber er spielt in dem Film auch wieder Christoph Maria Herbst, das muss man auch mal sagen. Also er hat schon.
Kann er wahrscheinlich am besten.
Typecast, so mehr oder weniger. Also er spielt natürlich, er heißt anders und hat eine andere Funktion, eine andere Rolle, aber im Wesentlichen ist es halt so ein bisschen Schomberg ein bisschen anders.
Ja, gut.
Aber auch Katja Riemann spielt Katja Riemann.
Das geht den meisten deutschen Schauspielern, die ein bisschen witziger sind, genauso. Wie heißt der Dicke vom Wichser? Hilf mir mal.
Kalkofe.
Nee. Der andere, genau, Pastewka. Ich meine, der macht ja sogar eine Serie, in der er sich selber spielt. Der kann auch nur Pastewka. Pastewka kann nichts anderes als Pastewka.
Aber das macht er sehr gut in der Serie.
Das macht er richtig gut. Also Pastewka kann richtig, richtig gut Pastewka spielen.
Nee, aber das...
Sagenhaft.
So, also insofern ist so dieser fiktionale Teil auch sehr gut, zeigt nochmal so die Medienlandschaft und ich finde den sehr gelungen, den Film. Und es ist nicht klamaukig und es ist an ein, zwei Stellen so, dass es wirklich, dass du betroffen bist. Und für mich die stärkste Stelle in dem Film, wenn ich das einfach mal erzählen darf, weil das nimmt eigentlich wenig weg, weil es ist eigentlich, ich glaube, jedem ist klar, worum es im Wesentlichen in diesem Film
geht. Hey, nicht spoilern, ja.
Gibt es eine Sequenz und die hat dann auch Szenenapplaus gegeben, wo dann irgendwann sie kein Geld mehr haben. Dieser Filmtyp, der also diesen Hitler findet und jetzt mit Hitler um die Gegend zieht. Und dann sitzen sie in Bayreuth auf dem Marktplatz und Hitler war ja nun verkappter Maler. Und dann wollen sie Geld dadurch verdienen, dass Hitler Karikaturen von Passanten macht. So. Und da ist dann diese Sequenz und dann gibt es irgendwann jemanden, der steht dann, ein ganz normaler Bürger, so wie man ihn sich vorstellt, ich würde mal so sagen 50, so ein Deutscher mit so einem Polohemd, ein bisschen übergewichtig und der sagt, wissen Sie, aber so ganz ruhig, gar nicht aggressiv, sagt, wissen Sie, hier in Bayreuth zu sitzen mit einem Hitler-Kostüm und Karikaturen zu malen, das ist so abartig und schäbig, da fallen mir gar keine Worte zu ein, was Sie hier gerade veranstalten. Und das ist einfach so eine ganz normale Stimme aus dem Volk, die so viel Zivilcourage hat. Und da war wirklich, dass der Zoopalast da auch an der Stelle Szenenapplaus gab für diese Sequenz. Und das war natürlich nicht geskriptet, das war natürlich nicht geplant, aber ganz echt.
Immer
und das sind Szenen, die diesen Film wirklich dann auch gut machen. Ne? Die wirklich, also das ist dann lustig, weil dann malt er natürlich einen Schwarzen und einen Weißen und einen Schwarzen zusammen und karikiert die dann ganz doof. Und dann findet der Schwarze das aber trotzdem lustig. Und dann sagt jemand, finden Sie das wirklich gut? Und dann sagt er, ja, ich habe Angst, was anderes zu sagen und lacht sich kaputt. Weil die Zeitung titeln jetzt, muss es einem Sorgen machen, dass Leute Hitler umarmen. Hallo, das ist ein Kamerateam, das ist ein Typ in einem Hitler-Kostüm, der läuft unangekündigt durch die Gegend. Das nimmt natürlich erstmal keiner ernst. Das ist ja eben nicht der Film, weil der nicht aussieht wie der echte Adolf Hitler. Das ist ein Schauspieler und Kamerateam schickt einen Schauspieler durch die Gegend. Ich glaube schon, dass da einigen Leuten auch die Metaebene bekannt ist. Ja, also diese Szenen vom Brandenburger Tor. Ob man dann einen Hitlergruß machen muss, das muss man sich dann überlegen als Passant. Ne?
Darauf kommt es
ja nicht mehr an. Genau, aber das ist eine andere Ebene. Aber dieser eine Bürger, der dann da steht und sagt, das finde ich geschmacklos, was Sie hier gerade veranstalten. Das sind so die Szenen, die diesen Film ganz stark machen. Solche kleinen Momente gibt es ganz viel, abseits dieser fiktionalen Geschichte, die aber auch gut ist. Also das Gedankenspiel ist schon spannend, was passiert, wenn so ein Demagoge wie Hitler wieder an die Macht kommt. Und dieses Spiel damit, dass Hitler eigentlich mit genau den gleichen Geschichten, die er damals erzählt hat, heute wahrscheinlich ähnlich wieder die Leute um sich scharen würde, das finde ich auch ein interessantes Gedankenspiel, durchaus. Also was wäre denn, wenn Stoll ein bisschen cleverer gewesen wäre?
Wenn wer?
Stoll, so als
Demagoge.
Oh, ne? Gott. So. Ja.
Also ich habe nur die Teaser, die Trailer gesehen. Und der Gedanke, der sich mir aufgedrängt hat, ist, meine Güte, was ist das ja, was ein trottleer, netter, alter Onkel, der Hitler.
Nee,
das hat mir, ich habe wirklich, ich werde mir den Film wohl wirklich angucken müssen. Aber das kommt aus den Teasern meines Erachtens. Ein trottliger, witziger oder mehr oder minder witziger Onkel, der darüber kommt. Die Trailer sind ja nur 1,5 Minuten zusammengeschnittene, schneller MTV-Schnitt. Und das hat ein ungutes Gefühl bei mir hinterlassen, denn der Gedanke, dass der ganze Film so wäre und noch nicht mal beim üblichen Betrachter oder beim üblichen Kinogänger irgendwie hängen bleibt. Aber was bleibt von so einem Film übrig, auch noch nach 10, 20, 25 Jahren? Was schleift das am Ende weg? Was schleift das am Ende weg?
Gar nichts.
Von der Bestialität dieses Mannes. Denn der nächste Gedanke, der mir kam, ist, wie ist das denn mit anderen Massenmördern, die vielleicht schon 5, 6, 700.000 Jahre alt tot sind? Mhm. Was ist von denen heute noch geblieben? Weil die sind ja so in der Distanz. Oder andersrum, ich habe mich eigentlich gefragt, was ist mit Hitler in 500 Jahren? Keine Ahnung, ob es die Menschheit in 500 Jahren überhaupt noch gibt, wahrscheinlich nicht. Bis dahin haben wir uns alle gegenseitig umgebracht oder aufgefressen oder was weiß ich, die zum Apokalypse kam. Aber nehmen wir mal an, in 500 Jahren oder 1000 Jahren gibt es noch Menschen. Wie sieht diese Menschheit auf diesen Hitler zurück? Und ist das nicht so ein kleiner Baustein, den dann irgendwann in der Kategorie zu haben? Naja gut, der war schon ein bisschen seltsam, ein bisschen schrullig, aber damals haben die Leute gedacht, das wäre nötig. Und naja, es gibt auch Städte und Länder, in denen es Statuen von Genghis Khan gibt und der hat nun auch schon den einen oder anderen Menschen auf dem Gewissen gehabt. Ich will jetzt gar nicht in die Kerbe schlagen, das verharmlost. Man muss problemlos über Hitler lachen können. Wenn man nicht mehr über Hitler und lachen kann, dann also über den Menschen Hitler, wenn man den nicht mehr verarschen kann oder über den lachen kann, dann haben wir ein echtes Problem. Aber trotzdem hat es so ein komisches, ungutes Gefühl bei mir hinterlassen, den so nur als trottligen Onkel da zu sehen in den Teasern. Ja. Ja, in den Teasern. Ich werde mir den Film wohl angucken müssen. Das Buch habe ich nicht gelesen, aber darauf verzichte ich an der Stelle einfach, weil der Film, glaube ich, wird mehr, Entschuldigung,
eine andere Ebene.
Der wird mehr Impact haben.
Ja.
Mehr bleiben.
Ja, wobei das Buch ja auch maximalen Impact hatte. Ne? Also ich meine, ich weiß nicht, wie viele Monate das auf der Bestsellerliste war. Das haben ja auch extrem viele Leute einfach.
Ja, und jetzt haben wir die Nipster. Jetzt haben wir die Nipster. Ja? Also ich meine, die Gestaltung des Buches, die hat sich in meinen Kopf eingebrannt. Mhm. Diese weiße Cover mit dem Schnörreschen und dem der Tolle, also dem rübergeworfenen Scheitel. Jetzt haben wir Nipster, ja. Oder wie heißen die, ne? Nazi-Hipster.
Ja, ach ja. Ja, aber dieser Film ist, also natürlich wird in diesem Film ich überlege jetzt mal gerade, der Holocaust wird nicht thematisiert. Nee. Es wird aber das Antijüdische ganz klar thematisiert in Hitler. Ganz, ganz klar. Da gibt es eine sehr ergreifende Szene irgendwie, finde ich, wo es einen wirklich dann auch schüttelt, so. Und dieses Spiel, was ich ja auch mit Herrn Stoll hatte, wo ich zu Sebastian irgendwann gesagt habe, der war mir zwischendrin sympathisch und sagte Sebastian diesen Satz, ich habe den so oft schon zitiert an verschiedenen Stellen, Adolf Hitler war zu kleinen blonden deutschen Jungs sicherlich auch sehr nett und die fanden ihn auch sympathisch. Ne? Und so. Also sicherlich ist Adolf Hitler auch einigen Leuten sehr sympathisch vorgekommen. So, anders funktioniert das ja nicht. Und die Fragen, die aber der Film aufwirft, die sind schon toll. Also die erste Begegnung mit einem Fernseher dann von Adolf Hitler, ja, der dann einfach den Fernseher zuguckt und sagt, aha, und dann geht er durch die Channels durch, ja, und sagt, warum wird hier gekocht? Ja, und dann zappt er erstmal durch 18 Kochshows und dann zeigt das so die volle Bandbreite des Schwachsinns, der heute im Fernsehen läuft. Und dann kommt so der Gedanke, Goebbels hätte dieses Gerät geliebt, aber was wird daraus gemacht? So, und das ist ein Propaganda-Instrument vom Feinsten. Und da schluckst du dann schon, wenn dir klar ist, wenn du so einen Demagogen hast. Ich meine, man muss auch mal bedenken, wie hat Hitler überhaupt immerhin gewählt? Wie hat er seinen Wahlkampf gemacht? Er ist in den Flieger gestiegen und war innerhalb eines Tages an drei unterschiedlichen Plätzen in Deutschland. Das gab es damals nicht, dass ein Politiker gereist ist und so schnell gereist ist. Das heißt, er war omnipräsent. Was würde so jemand machen, der einen Fernseher hat? Und genau an die an die inneren Urängste der Menschen, der Bürger appelliert und den Drohgespenster aufzeigt, die ja irgendwo auch in allen Köpfen sind. Ja, die Leute sagen, naja, aber mit den Flüchtlingen ist das schon komisch. Das werden jetzt auch immer mehr.
Ja, denke, klar.
Ja, ist so. Ja.
Sicher werden es immer mehr.
Hat Europa auch mal über Jahrzehnte Scheiße gebaut. Diese ganzen Krisenerde da auch mal schön köcheln lassen. Und auf der anderen Seite muss ich aber auch sagen, ich habe bisher einfach auch noch nicht eine Scheibe Brot weniger deswegen gegessen. Also
tät dir mal nicht schaden.
Davon mal ganz ab. Aber das ist so, ja, und ich sehe eher hier am Hamburger Hauptbahnhof morgens früh irgendwelche Familien mit kleinen Kindern, die ängstlich ihre Teddybären im Arm halten, durch die Gegend laufen. Die haben auch keinen Bock, von Syrien bis Hamburg irgendwie gekarrt worden zu sein. Und immer noch nicht, und dann immer noch weiterfahren zu müssen. Ich meine, das ist ja auch schon mal ein Stück. Und auf der anderen Seite, wenn ich Vater wäre, hätte ich auch keinen Bock, dass mein Kind irgendwie in Luft gesprengt wird oder auf eine Landmine läuft oder von irgendwelchen Irren erschossen wird.
Das können wir uns alle gar nicht vorstellen.
Und ja, aber das ist so, das wird dann so vergessen, ne, bei dieser Debatte. Die kommen hier alle hin und wollen hier arbeiten. Nee, die kommen hier hin, weil sie keine Lust auf Sterben haben. Punkt. Das ist, also die allermeisten Flüchtlinge, das ist mir nochmal wichtig zu sagen, kommen nicht nach Deutschland, weil sie einen geilen Job haben wollen. Und davon mal ab, die hier arbeiten wollen, die wollen wenigstens arbeiten. Ich kenne genug Leute auch, die nicht arbeiten wollen. So, um auch mal andere Stereotype hier mal zu zitieren.
Aber, ja, Gott sei Dank. Lass sie uns gegeneinander ausspielen.
Lass sie uns gegeneinander ausspielen. Aber so, die allermeisten sind in Deutschland, weil sie keinen Bock haben, erschossen
zu werden. Natürlich. Verdammt nochmal. Also,
oder in Europa generell, nicht nur in Deutschland.
Jetzt möchte ich das nicht ins Lächerliche ziehen, aber ich bin dreimal in Situationen gewesen, die nicht, und zwar gar nicht und überhaupt nicht und null und rien niente vergleichbar sind, die aber schon ein ungutes Gefühl in mir ausgelöst haben. Das war einmal 2007, da habe ich in der Koblenzer Innenstadt gelebt. 500 Meter von meiner Haustür entfernt haben sie eine Fliegerbombe gefunden. Halbe Tonne. Und ich musste sonntags raus, wurde evakuiert, ja. Und dann wurde das Ding entschärft. So, und dachte ich mir, ja, sonntags, ich musste eh arbeiten, eigentlich gar kein großes Problem. Ich hätte mittags um 12 gearbeitet. Und nee, Quatsch, ich hatte frei, aber ich bin dann halt arbeiten gegangen, weil ich nichts zu tun hatte. Bin dann aus der Wohnung raus und da stand überall Polizei und Rettungswagen und Menschen, die mit Handtaschen und Tüten und sonst was in der Gegend unterwegs waren. Ich war schon ein bisschen spät dran. Und das Gefühl, dazu gezwungen zu sein, die eigenen vier Wände zu verlassen, das nicht selbst steuern zu können und auch nicht 100%ig zu wissen, dass das Ding noch steht, wenn du zurückkommst. Natürlich, die Wahrscheinlichkeit, dass so eine Fliegerbombe beim Entschärfen hochgeht, ist gering, aber sie ist durchaus da. Göttingen ist irgendwie 2009, glaube ich, eine hochgegangen oder sowas. Und das Gefühl, da weggehen zu müssen, und die Straßen waren so halbwegs leergefickt, bis auf ein paar Figuren, die genauso wie ich weggehen mussten, das war äußerst, äußerst unangenehm. Und es war wirklich nur die Luxussituation, naja, das ist halt eine blöde Bombe und das Ordnungsamt sagt, geh mal raus, ist besser, weil dann bist du nicht in der Schusslinie, wenn das Ding in die Luft geht. Und da war das Gefühl schon fies, wirklich fies, weil auch die Straßen so leergefegt waren, alle Menschen waren weg. Und das zweite Mal jetzt mit unserem Wasserschaden hier, da mussten wir ja auch 2 Monate ausziehen. Auch eine vollkommene Luxussituation, dass die Versicherung sagt, pass mal auf, du musst da ausziehen, du kannst da nicht drin wohnen, während das Ding renoviert wird. Wir bezahlen dir eine Ferienwohnung. Ist natürlich eine komplette Luxussituation. Ist eigentlich wie Urlaub. Und trotzdem bist du aus deinen eigenen vier Wänden, aus deiner Heimat, Anführungsstriche, vertrieben und hat auch ein ungutes Gefühl erzeugt. Die ganze Familie war froh, wenn wir sagten konnten, oh Gott, endlich wieder die eigenen vier Wände.
Ja.
Das hat alles, es ist kein Vergleich mit dem, was ein Flüchtling mitmacht. Never ever. Ich will das auch überhaupt nicht relativieren. Ich will nur feststellen, selbst so eine kleine Scheiße löst schon ungute Gefühle aus. Ich will gar nicht wissen, wie das ist, wenn jemand sagt, so, und du verpiss dich jetzt hier, weil sonst köpfe ich dich, sonst wird deine Tochter in eine, was weiß ich was, gesteckt und dein Sohnemann muss hier mit an die Front und ich kann das alles nicht beurteilen, was da geht. Man muss dafür andere Podcasts hören als unseren. Aber wenn mein kleiner Exodus schon so schmerzhaft war, wie schlimm muss das für jemanden sein, der sagt, okay, ich verlasse meine Heimat, da wo ich groß geworden bin, wo meine Wurzeln sind, wo ich meine Freunde, meine Familie und alles andere habe, um für die, die nach mir kommen, denn das machen die meisten Erwachsenen, behaupte ich jetzt einfach mal, die Familie haben, schlicht und ergreifend für ihre Kinder.
Ja.
Wie schlimm muss das sein, das alles aufzugeben, damit es dann irgendwann mal die Kinder besser haben? Und wir Deutschen, jedenfalls habe ich das in meinem Pass stehen, dass ich Deutscher bin, sollten da mal nur so 2,5 Generationen oder 1,5 Generationen zurückgucken. Es gab schon Deutsche, die sowas getan haben. Also insofern ein bisschen mehr Demut tät vielen Menschen gut zu Gesicht stehen, denn meine Eltern waren, wenn auch späte Flüchtlinge und sind aus Danzig nach Deutschland geflohen, weiß nicht, wie man das nennen kann. Allerdings in den 70er Jahren, ne? Damals nannte man das Aussiedeln.
Ja.
Aber viele Menschen, die hier in Deutschland leben, haben Vorfahren, die nach dem Weltkrieg aus dem Osten hierher geflohen sind. Warum auch immer sie das getan haben, oftmals aus sehr, sehr guten Gründen. Und da sollte man vielleicht mal Oma und Opa fragen, wie das war, um ein bisschen mehr Demut an den Tag zu legen. Aber ich glaube, dass die meisten Menschen hier in Deutschland ein gutes Herz haben. Die meisten, die ein gutes Herz haben, haben halt nicht die große Klappe, die es erfordert, um böse Worte in die Medien oder auch nur auf die Straße zu bringen. Wenn man ein gutes Herz hat, dann ist man eher jemand, der seine Energie in Worte, nicht in Worte verschwendet, sondern in Taten legt. Und da ist es dann den bösen Menschen, wenn ich mal so den Schlechtmenschen, ja, es gibt ja leider den überzogenen Begriff des Gutmenschen. Wir brauchen darüber jetzt nicht diskutieren an der Stelle. Es ist den Schlechtmenschen einfacher, die Klappe weit aufzureißen und ihr Böses unter das Volk zu bringen, als den guten Menschen die Worte aufzubringen, nachdem sie schon viel, viel gearbeitet haben, dass es den Menschen, die hier hinkommen, gut geht. Boah, jetzt muss ich aufhören zu reden, weil ich komme nicht mehr an den Anfang des Satzes. Alexander, du bist dran.
Nee, ich habe dir interessiert zugehört. Ich sehe das ganz genauso. Also auch ich bin schon mehrfach evakuiert worden, was irgendwelche Bomben angeht. Die liegen in Münster. Münster liegen die
ja, ja.
Auch überall rum.
Ja, sicher, Ruhrgebiet.
So,
ja.
Ja, genau.
Oder Ecke. Münster ist mehr so am Rand, ne?
Oder? Münster ist nicht mehr Ruhrgebiet. Münster ist Westfalen, aber Münster ist auch massiv
aufgebombt
worden. Ja, liebe, alle Münsteraner werden dich jetzt hassen, aber ich wohne da ja auch nicht mehr. Insofern ist mir das auch egal.
Warum? Was war da?
Also Münster ist massiv ausgebombt worden. Deswegen liegen da halt auch ständig irgendwelche Fliegerbomben in der Gegend.
Warum? Weißt du das?
Warum Münster ausgebombt worden ist?
Schwerindustrie oder irgendwas?
Irgendwie waren die Verkehrsknotenpunkte, Nord-Nord-Süd-Ost-West-Achse.
Ja. Koblenz, alles klar.
So, ne, also einer von den Punkten, die man gerne weghaben
wollte. Genau wie
hier. Ja. Und ich bin in Münster, ich überlege gerade, also mindestens zweimal evakuiert worden, wenn nicht dreimal sogar.
Das ist unangenehm, gell?
Das ist wirklich, weil in dem Moment ist es so, dass deine Persönlichkeitsrechte auch nicht. Also das kommt
ja, auch ja. So hinzu. Klar, du musst
weg. Die zählen gar nicht mehr.
Nee.
Sondern dir sagt jemand so, du kannst jetzt nicht mehr in dein Haus.
Genau.
Ab jetzt sofort. Und war dann sogar irgendwann mal so, da war ich gar nicht in Münster, sondern Alexa, die konnte dann nicht in die Wohnung. Und was besonders schrecklich war, dass Alexa
die Katzen nicht gemeldet hatte.
Die Katzen waren da drin und sie durfte die Katzen nicht mehr holen.
Nee.
Ja, und wollte dann, dann hat er mit den Polizisten da diskutiert, dass sie ihre Katzen gerne, und dann haben sie gesagt, nein, sie dürfen jetzt hier, sie werden hier nicht durchgehen, so, sonst müssen wir sie wegführen lassen.
Das ist auch richtig so.
Ne, und das, aber das macht dich natürlich dann auch malat. So,
ja,
da war
klar.
Ich da echt fertig, weil das sind natürlich Katzen, wir haben da ja eine sehr intensive Bindung an unsere kleinen Katzis. Das war so, wo sie dann auch dachte, so, jetzt ist aber auch gut gewesen, weil... Mhm.
Ja, aber
da habe ich jetzt keinen Bock drauf.
Das ist schon so. Vernünftig so. Also, es gab vor kurzem... Ich will jetzt nicht lügen, vor 2 Monaten, 1 Monat, eine Evakuierung in der Koblenzer Altstadt. Die haben an einer Stelle, an der Koblenz vermutlich so mit seine Keimzelle hat, seine römische Keimzelle hat, haben sie eine Fliegerbombe gefunden.
Ja.
Und die ist auch wirklich mitten in der Altstadt fast. Also, die haben im Umkreis irgendwie von 700 Metern evakuiert. Da waren 10.000 Leute oder 15.000 Leute mussten da aus ihren Buden raus. Und zum ersten Mal seit langer, langer, langer Zeit, ich finde das sehr faszinierend, also in Koblenz gab es nie Probleme bei Evakuierung. Die Leute, klar hast du immer mal ein, zwei schräge Leute oder ein, zwei ältere, vielleicht auch mal psychisch Kranke, die es nicht so richtig aus ihrer Wohnung geschafft haben und das auch übersehen haben, die den Briefkasten vielleicht nicht aufgemacht haben, kein Fernsehen gucken, sondern die ganze Zeit im Bett liegen und vor sich hin deprimieren. Aber dieses Mal waren es wirklich mehrere, weiß nicht, 2 Dutzend Menschen, die aus ihren Häusern nicht raus wollten, wo dann die Evakuierung wirklich irgendwie auch erst wirklich 3 oder 4 Stunden später als geplant losgegangen ist. Das war mitten im Sommer,
ja,
doch.
Ja.
Und die sich auch wirklich geweigert haben, Ordnungsamt gegenüber. Da musste dann wirklich auch die Polizei anrücken, um die Leute, ja, aus ihren Buden rauszuholen. Das ist schlimmer geworden. Also wir Koblenzer sind da, wir sind ausgebildet in so einem Scheiß, wirklich. Also du hast im Normalfall mindestens eine Evakuierung pro Jahr und wir haben 2011, glaube ich, war das, diese gewaltige Evakuierung gehabt. Da war wirklich halb Koblenz auf den Beinen, weil 50.000 Menschen evakuiert wurden. 50.000.
Mhm.
Und das lief so glatt, dass alle am Ende gesagt haben, geil, hey, ihr Koblenzer, ihr habt's drauf. Und jetzt hier bei der Evakuierung wirklich, wurde das schlimmer. Finde ich interessant. Zum einen hat das so den Aspekt, der natürlich ist es scheiße gegenüber denjenigen, die den Kackdreck entschärfen müssen. Die haben 3 Stunden später angefangen. Die wollten eigentlich um 9 Uhr anfangen. Das war gerade so in der Zeit, wo es draußen so 35 Grad war. Die wollten um 9 Uhr anfangen, konnten aber erst um 12 Uhr anfangen, glaube ich sogar 13 Uhr. Hat natürlich dann den Effekt, dass die Jungs, die das entschärfen mussten, nicht bei, was weiß ich, 25 Grad, sondern bei 35 Grad entschärfen mussten. Sage ich nur, ja. Arschlöcher.
Ja.
Auf der anderen Seite hat es natürlich den Punkt, wo ich denke, hat das damit zu tun, dass die Leute da irgendwie empfindlicher werden? Dass sie, oder nee, empfindlicher und weniger weniger autoritätshöriger sind. So nach dem Motto, pff, ist mir scheißegal, aber die Polizei fährt, soll sie doch kommen, soll sie mich doch holen.
Ich glaube, das liegt daran, dass einfach die Generation von Menschen, die, also was mich in Münster bei der Evakuierung und bei meiner ersten nicht mit erlebt habe, ja, also völlig überrascht hat. Also da war ich bei einem Freund, also da bin gar nicht ich evakuiert, war so die Wohnung meines Freundes.
Ah.
Dann klingelte das irgendwie Sturm und dann so, ja, guten Tag, hier ist die Polizei, wir haben hier eine Bombe gefunden, die wird jetzt geräumt.
Wow, das war also eine Express-Evakuierung.
Sie müssen jetzt mal ihre Wohnung verlassen.
Das ist mal unangenehm.
Und dann sind wir, irgendwie 4 Stunden sind sie unten. Ja, und dann haben wir irgendwie
Kiste Bier.
Ja, genau, 2 Bier in der Hand, alte Studenten und so, dann zack gepackt und dann haben wir gesagt, komm, dann gehen wir zu mir.
Schon, ne? Gott, saufen halt woanders. Prost.
War der Spruch. Und dann sind wir da raus auf die Straße und was mich zutiefst bewegt hat, war Menschen, die offensichtlich der Kriegsgeneration entsprachen. Das war auch
richtig.
Jetzt nicht kalt oder so, es war so Sommer. Und da waren Menschen, die hatten einen Mantel an, die Herren hatten einen Hut auf, die Frauen hatten einen Mantel an, das war überhaupt nicht temperaturgemäß. Und die hatten alle einen Koffer in der Hand.
Mhm.
Dann haben wir die angesprochen und haben gesagt, was haben wir denn Koffer? Unsere Papiere. Dann haben wir gesagt, ja, aber wie packen Sie das denn so schnell zusammen? Das liegt immer bereit bei uns.
Mhm.
Und das ist so, wo du merkst, was bei denen gedanklich für einen Film abgelaufen ist im Kopf. In dem Moment, wo einer anruft und sagt, Evakuierung, dann evakuieren die, dann haben die ihre Versicherungspapiere, dann haben die ihre Wertpapiere, dann haben die alles in so einem kleinen Köfferchen, kein Reisekoffer,
nein,
ein kleines Handköfferchen,
das Nötigste,
in dem alles parat ist. Das hat mich sehr bewegt damals. Ja. Da war ich 19 und habe gedacht, alter Falter, was hast du für ein fettes Land? Du hast jetzt Sorgen gemacht, dass du die 2 Krombacher irgendwie mitnimmst. Und die haben quasi ihr ganzes Leben in der Viertelstunde in einen Koffer verpackt.
Stimmt, das war auch bei meiner ersten Evakuierung mein Gedanke, was muss jetzt den älteren Menschen, die im Zweiten Weltkrieg evakuiert wurden oder im Zweiten Weltkrieg in die Luftschutzbunker gehen mussten, was geht denen wohl im Kopf rum? Wie schlimm muss das für die erst sein, wenn es für dich schon irgendwie unangenehm ist?
Ja, und ganz offensichtlich geht bei denen genau dieser Film
im Kopf ab. Ja, klar, selbstverständlich.
Ohne jedes Wenn und Aber.
Und durchaus ja mit Bezug, denn die Dinger, die sie dazu zwingen, ihre Häuser zu verlassen, sind ja genau dieselben Dinger, die sie dazu gezwungen haben, 1944 das Haus zu verlassen. Ist ja genau so derselbe Scheiß.
So ist's.
Wow.
Also das war auch eine Sache, die mich damals sehr angefasst hat.
Hier, ihr lieben Podcasterinnen und Podcaster da draußen, wenn ihr mal ein schönes Thema haben wollt, schnappt euch ältere Menschen, die sowas erlebt haben und fragt sie mal, vielleicht eure Großeltern, wenn sie denn darüber reden möchten. Das ist natürlich Ist natürlich immer die Frage, denn viele Menschen werden darüber nicht reden wollen oder reden können, besser gesagt. Ja. Aber da könntet ihr euch Sporen verdienen mit so einem Podcast.
Und das ist eben so, wenn du jetzt eben dann in einem Land wohnst, wo Krieg herrscht,
genau.
Kann ich auch wirklich Menschen verstehen, die sagen, ich will das nicht, ich will das für meine Familie jetzt nicht. Will ich mehr in einem Land leben, wo Krieg ist.
What the fuck wants war?
Also ich das ist auch so, was ist so diese Arroganz dann auch zu sagen, ja, die kommen jedenfalls bei uns besser. Ja, was würdest du denn machen, wenn in deinem Scheißland Krieg ist?
Dann würden auch
die scheiß Nazis würden auch ihren Koffer packen und woanders hingehen, weil sie keinen Bock drauf haben, weißt du?
Könnten wir uns darauf einigen, dass sie ihre Koffer packen und...
Könnten sie jetzt auch schon machen.
Ja, also hier ist echt schlimm. Demnächst gibt's Krieg, liebe Nazis.
Seht ja, genau, packt doch schon mal euer Köfferchen.
Neuschwabenland wäre noch frei, glaube ich.
Ja.
Ne? Oder
ja.
The Dark Side of the Moon.
Auch schön.
Auch schön, ja. Gibt es sonst noch was, wo wir sie hin verklappen können? Antarktika? Ja?
Also wenn wir natürlich die Schutzzone wieder aufbauen, ich kann ja nochmal eine andere Reminiszenz in meiner letzten Tage bringen, dass wir also die Mauer wieder aufbauen.
Oh. Das ist die SBZ.
Das ist die Partei.
Sowjetisch beschützte Zone.
So ist das, genau. Ne? Wenn man da, dann könnte man die auch hin verklappen. Da muss die Mauer dann erst wieder stehen. Also das ist eigentlich auch eine schöne Vorstellung.
Hauptsache, sie sind weg.
Ja, und kommen auch nicht wieder. Das wäre ja auch nochmal wichtig. Ich habe demonstriert zum Tag der Deutschen Einheit.
Du alter Querulant, mussten sie dich wegtragen? Na. Hast du irgendwo irgendwas blockiert wenigstens?
Nein.
Das Brandenburger Tor?
Nee, wir sind ja sogar nur bei Grün über die Ampeln gegangen.
Ach du je, so ein schön Wetterdemonstrant. Wofür hast du denn demonstriert? Oder wogegen?
Irgendwas.
Du weißt gar nicht mehr, worum es ging, gell?
Nee, es ging um irgendwas.
Oh, ach Gott, das, okay, ja. Erzähl weiter.
Ja, ich bin seit einiger Zeit, seit fast einem Jahr Mitglied der Partei, die Partei.
Ja.
Und die ja zur großen Kundgebung jetzt am Tag der Deutschen Einheit in Frankfurt gerufen hatte. Dem Ruf sind wir ja gerne gefolgt. Und das war eine sehr gelungene Veranstaltung. Ich fand das sehr schön. Insbesondere die Abendveranstaltung hat mir sehr gut gefallen. Trinker fragen, EU-Politiker antworten. Fand ich eine sehr gehaltvolle Veranstaltung, die da Herr Sonneborn, der Gröfatz, also größter Parteivorsitzender aller Zeiten, gegeben hat in Frankfurt. Das war eine schöne Nummer. Und ich habe auch einige Polizisten lächeln sehen. Also auch unter anderem, als wir gefordert haben, dass Demos verboten gehören.
Das Demos?
Demos, ja. Oder aber auch die Forderung, dass die Polizei doch bitte samstags frei haben soll. Das fanden
sie. Das wollten sie dann auch, gell?
Das fanden sie gut.
Samstags gehört der Papa uns.
Ja, beziehungsweise das, was wir skandierten, war samstags frei für die Polizei.
Ja, wie hat es denn die Partei eigentlich so mit Liedern? Ne? Also die SPD, die ist ja ein sehr musikalisches Volk, wenn sie auch nicht singen können. Ne? Die Internationale oder...
Die Partei...
wie sieht es denn da aus?
Die Partei hat immer recht. Also die Partei...
Ja, das ist doch geklaut.
Ja, das macht ja nichts.
Ach so.
Man muss ja nicht alles neu erfinden, wenn es gute Dinge gibt.
Ach so. Die Partei, die hat immer recht. Kannst du das denn singen? Nee, lass mal. Stopp, ich ziehe die Frage zurück. Ich ziehe die Frage an dieser Stelle zurück, weil ich möchte nicht, dass unsere Hörer und Hörerinnen jetzt ausschalten. Denn wenn du anfängst zu singen,
Wir können natürlich, es gibt eine sehr schöne neu produzierte Parteihymne.
Aha.
Die können wir jetzt auch mal einspielen, wenn wir das wollten. Die ist allerdings fast 5 Minuten lang. Vielleicht sollten wir sie als Outro.
Ich hätte einen Vorschlag zu machen.
Pinkelpause?
Wir machen jetzt eine kurze Pinkelpause. Die Pinkelpause
verkürzt sich. Und hören sich unsere Hörerinnen und Hörer?
Genau, die hören sich das an und danach machen wir weiter.
Finde ich eine hervorragende Idee.
Wunderbar, schön, dass wir nicht live sind, weil da kann ich sie hinterher reinschneiden.
Ich habe den Link gerade reingeschmissen.
Ich habe es gehört. Auf rechten Dank, wir hören und sehen uns gleich wieder, lieber... Da. Oh,
jetzt war das Mikrofon weg.
Tschö.
Tschüss. Bis gleich. See.
Sonne und Wind und See geizten nie. Wo sie war, war das Leben. Was wir sind, sind wir durch sie. Sie hat uns niemals verlassen. Fror auch die Welt uns barfarm. Uns schützt die Mutter der Massen. Uns trägt ihr mächtiger Arm. Die Partei, die hat immer Recht. Und Genossen, es bleibe dabei. Das Recht, der hat immer Recht gegen Lüge und Ausbeuterei. Wer das Leben beleidigt, ist dumm oder schlecht. Wer die Menschheit verteidigt, hat immer Recht. So aus Chlodwigschem Geist wächst von Martin geschweißt die Partei, die Partei, die Partei. Sie hat uns niemals geschmeichelt. Sank uns im Kampfe auch mal der Mut. Hat sie uns leis nur gestreichelt. Zag nicht und gleich war uns gut. Selten auch Schmerz und Beschwerde. Wenn uns das Gute gelingt. Wenn man den Ärmsten der Erde Freiheit und Frieden.
Ja, die Parteihymne.
Ja, 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 sehr schön.
Ich mit, dem wunderbaren Slogan, die Partei, die hat immer recht.
Ja, hat sie ja auch. Welche?
Hat, die Partei.
Ja, welche?
Die Partei.
Ja, du betonst das falsch. Die Partei.
Die Partei. Die Partei, die Partei. Und ich fand auch, sehr bezeichnend, wenn man dann bedenkt, dass Herr Sonneborn ja ins EU-Parlament gewählt wurde mit dem Slogan Ja zu Europa. Nein zu Europa, und er dann, also jetzt beim Tag der Deutschen Einheit auch nochmal deutlich machte, dass da ja die Politik tatsächlich jetzt der Partei da auch folgt, ne? Ja zu Griechenland, nein zu Griechenland, dann merkt man schon, dass da auch die großen Parteien, die etablierten Parteien sich an der Partei orientieren Und das finde ich gut. Wobei ich aber auch sehr beruhigt war hinterher bei der Veranstaltung Trinkerfragen, EU-Politiker antworten, dass er ganz klar sagte, unter ihm gäbe es definitiv kein politisches Engagement der Partei. Ja, Alexa macht gerade den Klangappell, die hat gerade unsere Parteifahne auch wieder gefunden. Sehr schön, die hatten wir vermisst. Die hätten wir in Frankfurt gerne dabei gehabt.
Kann ich aufhören?
Kannst du jetzt aufhören?
Ja, gut, sehr schön. Ja, Politik, genug Politik. Das macht so deprimierend.
Das ich ist finde so nicht, deprimierend. Also mir hat das politische Engagement jetzt am Wochenende sehr viel Spaß gemacht. Das war eine sehr schöne Geschichte. Ich habe den angehenden Oberbürgermeister von Köln mal wieder getroffen auf der Parteiveranstaltung. Das war sehr nett. Den Herrn Benecke. Das ist schön. Das sind doch tolle Leute, die sich politisch engagieren. Finde ich gut.
Ja, aber jetzt mal im Ernst. Die Partei wählen, das habe ich durchaus auch schon erwogen. Ich glaube, ich habe es sogar schon getan.
Ja.
Nur noch als Fallback. Ja, also,
das sollte man machen, weil die Partei ist sehr gut.
Das ist ja jetzt mal eigentlich ein Fallback. Der Fallback nämlich, wow, die SPD ist unwählbar. Die CDU, braucht man nicht drüber reden. Alles andere, was da draufsteht, ich war mal bei den Piraten. Wenn ich mir das politische Personal der Piraten anschaue, nee, den möchte ich eigentlich meine Stimme nicht geben. Und die Partei ist dann so der Fallback, ich will aber wählen gehen, aber ich weiß nicht was. Ja? Oder? Ist das bei Parteiwählern so?
Naja, ich wähle die Partei, weil sie sehr gut ist.
Ja, du bist blöd. Du schlägst nach Lulu. Aber jetzt mal realistisch, mal ernst.
Ich finde, was die Partei bringt, wenn ich jetzt mal da mal rausgehe, auf die Metaebene gehe, ist.
Holt die Leute
von der Stadt. Das waren 1000 Leute bei dieser Demo ungefähr in Frankfurt. Und da war vom, ich könnte mal sagen, 16-jährigen linksfaschistischen Punk bis zum 60-jährigen Unternehmer alles dabei bei der Parteidemonstration. Und all diese Leute waren zumindest gewillt, sich insofern politisch zu engagieren, dass sie eine Demonstration ja eigentlich gegen Politik abgeliefert haben. Und die auch mit den großartigen Reden, die dann gehalten wurden, da am Börnerplatz, Börnerstraße, alle Frankfurter mögen mir das verzeihen, ich bin nicht aus Frankfurt, und war auch hinterher ein bisschen betrunken. Aber die Reden, die da gehalten wurden, die waren halt schon auch wirklich großartig. Und das waren, es ist natürlich in weiten Teilen Satire, aber es zeigt, dass Menschen auch bereit sind, sich zumindest erstmal auf diese Satire einzulassen. Und wenn Herr Sonneborn sagt, ja zu Europa, nein zu Europa, und man guckt sich die Griechenlandpolitik an, da schmunzelt man ähnlich wie bei erst wieder da so ein bisschen Verhalten dann irgendwann, weil man merkt, eigentlich ist reale Politik gar nicht so weit weg von Satire, wie man das glauben mag. Und wenn er berichtet aus dem EU-Parlament von den tatsächlichen Faschisten, die da jetzt alle reingewählt werden, mit denen er da in einem Block sitzt, was die so alles fordern, und ist Europapolitiker, gewählte Europapolitiker, gibt, die sagen, naja, die Juden sollen sich mal mit ihren kleinen beschnittenen Schwänzen nicht so anstellen und das im Europaparlament sagen. Da muss man sich eigentlich, dieses Zitat ist nicht aus dem Europaparlament, sondern vor der Wahl gewesen, so bevor also diese Person ins Europaparlament gekommen ist. Dann kann man es sich nicht leisten, sich nicht mit Politik zu beschäftigen. Und für mich ist es natürlich ein intellektueller Brainfuck-Ausweg, mich mit Politik zu beschäftigen, indem ich Parteimitglied geworden bin und über die Partei rede. Weil in dem Moment fühlen sich alle Menschen immer genötigt, mit mir über Politik zu reden, ohne dass ich jetzt sagen muss, ich wähle CDU und dann sagen alle, bist du scheiße.
Ja.
Oder ich wähle FDP, bist du scheiße.
Ja.
Ich wähle SPD, bist du scheiße.
Ja.
Sondern in dem Moment, wo ich sage, ich bin Parteimitglied und die ist sehr gut und ich wähle die Partei, fühlen sich die Leute trotzdem genötigt, mit mir Politik zu diskutieren und wollen mich dann immer davon überzeugen, dass ich meine Stimme nicht wegschmeißen soll. Und damit politisiere ich, glaube ich, viel mehr und öffne viel mehr Dialoge. Und letztendlich muss ich sagen, ja, wir sind immer noch ein freiheitlich-demokratisches Land. Mir ist das wurscht, was die Leute wählen. Sie sollen wählen gehen, sie sollen die vor allen Dingen demokratisch wählen. Und ja. Aber das ist für mich ist das ein ausgezeichnetes Vehikel, weil der Drang, unsere politische Orientierung mehr in den Vordergrund zu drängen, ist immer mehr geworden. Und in dem Moment, wo wir Parteimitglied geworden sind, war das weg. Also ich kann mit Fug und Recht behaupten, dass ich sehr stolzes Parteimitglied bin. Und diskutiere gerne über Politik. Aber es ist schon auch interessant zu sehen, wie viele Leute in eine Partei eintreten. Und das ist, das mag von mir aus, die Presse kolportiert immer die Spaßpartei. Aber es sind 16-jährige Punks, nochmal, das Linksfaschismus, die war natürlich ein bisschen gemein. Aber ja. 16-jährige Punks mit extrem grünen Haaren, und die sind in eine immerhin demokratische Partei nach dem Parteiengesetz eingetreten.
So, und
immerhin.
Hat 12.350 fucking Mitglieder.
Echt nur so wenig? Ja, es sind, glaube ich, ein paar mehr.
Wenig?
Es sind mehr. Es sind, ich also glaube, es sind
Wikipedia.
Mehr.
Ja. Lass mich mal gucken, wann war das? 28. April, 26. Mai 2014.
Ja, die Partei hat deutlich mehr Mitglieder.
Ja, ist halt ein Jahr her. Ne?
Aber immerhin. Also das ist schon auch... ist aber auch...
Hey, das ist verdammt viel. Weil ich guck mal gerade, die Piraten, ja, die ja trotz allem noch als irgendwie ernsthafte Partei hat auch nur 17.888.
Ja.
Stand, keine Ahnung, irgendwann.
Und es ist natürlich ein Signal. Also wenn ja, du, wenn
17.177 du, aktuell.
Wenn du also Mitglied einer Satirepartei werden möchtest,
weil sich ja die Frage stellt, ob die Piraten nicht auch eine Satirepartei sind. So ihr eigenes, egal.
Die ich Piraten, weiß,
das Fass will ich gar nicht aufmachen.
Ehrlich gesagt bin ich mir nicht sicher, ob die CSU nicht auch eine Satirepartei ist.
Ja.
Also einige Dinge, die der CSU-Politiker im Moment auch gerade wieder von sich geben, ihrem Sozialdarwinismus, wir können nicht allen Menschen helfen. Also
das ist ja
wenn, die, wenn die denn schon nicht mehr christlich sind, so, dann muss man ihn eigentlich einfach, da muss man sie ja, glaube ich, einfach mal verprügeln. Einfach mal.
Du hast dem Söder Prügel angedroht?
Ja.
Das twitter ich jetzt mal.
Ja,
ach,
ja, aber
das so, ne? Verschwendete Energie. Also, ich weiß nicht.
So, da bin ich doch lieber Mitglied der Partei für Arbeit, Recht,
ja, und natürlich.
Elitenförderung. Das finde ich übrigens ein sehr wichtiges Thema, was oft unterschätzt wird.
Ja. Die und ist so, mir auch sehr wichtig.
Ja.
Basisdemokratie.
Ihr könnt alle Mitglieder in der Partei die Partei werden. Kostet 10 Euro Mitgliedsbeitrag im Jahr. Ihr seid Parteimitglied. Ihr bekommt einen schönen
Parteiausweis.
Ja.
Schnapper. Bei den Piraten sind es mindestens 24.
Ja. Und du kriegst einen schönen Parteimitgliedsausweis, mit dem du fast überall durchkommst. Also steht drauf. Mit diesem Ausweis kommen sie fast überall durch.
Ah, auch im Parkhaus. Ja.
Ich mag das.
Natürlich. Das ist dasselbe Niveau oder das ist dasselbe gefühlt für mich wie der Postillon zum Journalismus. So, und
ja.
Und dramatisch ist, genau wie beim Postillon, wo du dann irgendwann merkst, ja, so weit von der verdammten Realität ist der gar nicht mehr weg.
Nee.
Ja. Und genau dasselbe passiert auch mit der Partei, glaube ich. Wenn dann
ist übrigens bei der Gelegenheit tatsächlich gerade ein Problem, weil die Partei einfach so groß wird und jetzt plötzlich
ja, so.
Du bist eine Partei nach Parteiengesetz und also der Jens Bäum vom JMB Verlag, vom Hochgeschätzten, ist ja Schatzmeister des Landesverbands Niedersachsen.
Oh, da gibt also, richtig Geld durch, ne?
Das will ich gar nicht mal so sagen, aber ja, du musst die Strukturen jetzt schaffen. Ja, also, so, weil das ist jetzt eine Partei und da gibt es irgendwann auch mal das Finanzamt, was dann auch mal Parteiengeschichten sich angucken will und die all die Leute sagen, nee, der Sonneborn greift die Kohle da in Brüssel ab, der soll jetzt mal uns allen das Geld geben, wie er das versprochen hat.
Ja.
Das darf er gar nicht. Also das, nee. Der kann jetzt nicht einfach sagen, so, ich spende das mal hier einfach durch die Gegend. Das ist an zweckgebundenes Geld, was also einfach als nicht so einfach ist. Also deswegen war ja auch diese Veranstaltung Trinker fragen EU-Politiker Antworten ganz wichtig, weil nur so konnte es EU-subventioniertes Bier geben. Eine reine Parteiveranstaltung hätte nicht von EU-Mitteln subventioniert werden dürfen. So war die Veranstaltung durch EU-Mittel subventioniert, weil es eine Veranstaltung des Europaparlaments in letzter Konsequenz war. Ich meine, sowas finde ich schon auch geil. Es ist einfach. Und also diese Debatte, was der Sonneborn da in Geld abgreift in Brüssel, das ist doch unverschämt. Und da sitzen halt ein paar hundert von diesen Typen, die greifen alle die Kohle ab und wir zahlen das alle. Und wir hätten das alle nicht gewusst, wenn der Sonneborn da nicht hingegangen wäre und gesagt hätte, was man da für Geld bekommt für so einen Sitz. Das ist einfach so das, was die Partei wäre. Die haben sich alle darüber aufgeregt, dass da jetzt jemand von einer Spaßpartei sitzt und diese Kohle bekommt. Und dass da aber 750 Personen gewählt sind, die jeder diese Kohle kriegt.
Ja.
So, das hätte doch keiner, das war doch auch allen egal. Sollen doch da sitzen und über Bananenkrümmung diskutieren. Ja, aber jetzt wissen es die Leute. Und das ist eigentlich, dass wir da nicht deutlich empörter sind. Nicht über Herrn Sonneborn, über die ganzen Faschos, die da sitzen und die auch diese Kohle abgreifen. Das finde ich einfach, das ist eigentlich der Eklat.
Genau, denn da landet es bei Menschen, die, naja, gut.
So.
Aber ist das doch alles rechtens. Ich muss gerade feststellen, es gibt eine Hochschulgruppe hier an der Universität Koblenz.
Ja.
Der Partei.
Ja.
Partei, Hochschulgruppe, Universität Koblenz. Sagenhaft. Und es gibt einen Ortsverband. Natürlich gibt es einen Ortsverband. Koblenz, wer ist denn da? Kenne ich die?
Wir haben zum Ortsverband oder Landesverband Hamburg Kontakt aufgenommen. Das war sehr nett.
Info, ja, mal gucken. Ja. Facebook, wo sind denn die hier? Partei, nee, keine Information. Abgrenzung zu Spaßparteien. Ja, erste Schritte zur erfolgreichen Etablierung der Partei, die Partei OV Koblenz. Abgrenzung zu Spaßparteien, Punkt 1. Zweitens, Volksbefragung. Drittens, Volksbebierung. Sehr schön, meine Partei.
Das Bier entscheidet. Ganz wichtige Forderung der Partei.
Ihr seid nicht ernst zu nehmen, es ist ein Drama. Ich habe noch kein Mitglied der Partei bei einer Wahl als Helfer mit anpacken sehen. Das geht so natürlich nicht. Wahrscheinlich ist es auch ganz gut so, weil das alles sprengen würde und weil dann diejenige, die dabei wäre, merken würde, oh verdammt, was ist das für eine verkrustete Scheiße. Und würde dann auf der Stelle zu irgendeinem Wahlleiter gehen, um dem zu sagen, dass das alles so nicht funktioniert. Oh mein Gott. Können wir auch mal andere Themen machen als nur dramatische Politik und hast du
und,
noch was?
Also ich hätte noch was. Dramatische Politik und das Glamourlicht der Berliner Filmpremiere.
Ach, genau, ja. Stimmt. Ja, hier eure Filmpremiere.
Ja, nee,
waren wir da
wenn
durch?
Du noch ein Thema hast, gerne. Waren wir durch.
Ja, ich hab ein Serienthema. Mein Auto. Und die lauten Kinder da hinten, die ich nicht rausschneiden werde. Deine pubertären Probleme werden jetzt also in einem Podcast veröffentlicht. Mein Auto. Kennst du, ne? Kennst du? Kennst du? Mein Auto macht Ärger. Und es hat wieder Ärger gemacht.
Ich erwähne an dieser Stelle wieder mal, ich würde mir ja nie in dem
das Auto kaufen. Du hast ja gar keins mehr. Ja, also.
Nee, aber wenn ich mir eins kaufen würde, dann kein Französisch.
Ich würde mir Tesla ich ja jetzt auch nicht mehr, weil...
ganz kurz, liebe Firma Tesla...
Ja, ich
würde so gerne eine Probefahrt machen wollen.
Eine Probefahrt? Ich will einen haben, verdammt nochmal.
Das auch, aber erstmal eine Probefahrt. Mhm. So, kannst weitermachen.
Ja, pass auf. Also, der TÜV stand an, ja.
Ja.
TÜV stand an und weil ich ein Vertrauensproblem zu meiner alten Werkstatt hatte, habe ich mir gedacht, früher habe ich das immer so gemacht. Ich habe mein Auto in die Werkstatt gebracht,
Du hast gesagt, mach mal TÜV fertig.
Mach mal einen TÜV, ne? So, und dann, naja, dann waren irgendwie so 300-500 Euro fällig, weil irgendwie irgendwas war, immer was Kleineres, ja.
Flüssigkeiten werden immer getauscht.
Bla, genau, und so ein Scheiß, ja. Und dann wurde das alles, ne? Und dann habe ich einen TÜV gehabt. Jetzt habe ich aber in den letzten Jahren so ein bisschen das Vertrauen in meine Werkstatt des geringsten Vertrauens verloren, weil ich hatte irgendwie ein Problem mit der Kupplung. Kupplungspedal blieb hängen mitten im Fahren, also so richtig hängend. Ich konnte nicht mehr wegkuppeln, einkuppeln, zukuppeln.
Das ist schlecht.
Und habe das dann in diese Werkstatt gebracht und der Geselle, der da arbeitet, hat, ohne sich das Ding anzugucken, gesagt, ja, das ist die Kupplung. So.
Ich hätte jetzt spontan gesagt, Kupplungsseil, aber gut.
Ja, genau. So, und dann hat er die Kupplung ausgetauscht. Es war auch alles soweit erstmal gut. Ich bin 2 Tage gefahren, selbes Problem. Dann haben sie den Kupplungszug ausgetauscht und das Problem war weg. Ja, ich habe also 500 Euro für die Kupplung und 60 für den Kupplungszug gezahlt und muss jetzt mal annehmen, ich hätte mich mit dem streiten können. Ich hätte vor irgendeinen Schiedsscheiß gehen können von der Kammer, und so weiter und so fort. Aber weiß das mal nach und das Ding war auch schon verschrottet und schlag mich tot. Die Strafe ist halt, dass der mit mir keinen Euro mehr verdient. Hatte dann aber jetzt mit dem TÜV das Problem, dass ich natürlich irgendwie eine Werkstatt brauchte, von der ich ausgehen kann, dass ich hier traue. Hab das dann aber so geregelt, dass ich erstmal zum TÜV, oder meine Frau ist das, hat das gemacht, ist zum TÜV gefahren und hat gesagt, hier, mach mal. Und die haben dann gesagt, ja, ist alles schön und gut, aber das Öl unter dem Motor, das ist jetzt nicht so gut, gell?
Der hat gesifft, okay.
Nee, ist es nicht. Und dann sagte der TÜVer wohl auch meiner Frau, ja, bei dem Modell, das Alter, Zylinderkopfdichtung. So, dann bin ich in der Werkstatt meines zu dem Zeitpunkt geringsten Vertrauens, das ist auch hier vor Ort, mit denen ich eigentlich ganz gute Erfahrungen gemacht habe, weil wenn die sagen, das kostet x Euro, dann sind das auch x Euro hinterher gewesen, plus minus 10 Euro. Ja. Und nicht irgendwie, das werden so um die 300 und hinterher ist es 500.
Ja.
Habe ich leider auch schon oft genug erlebt. Naja, und dann bin ich dahin und habe gesagt, hier, dann müssen wir jetzt mal gucken, warum da Öl unten drunter ist. Und naja, das heißt erstmal sauber machen, ne? Öl wegmachen und dann ein paar Tage fahren und gucken, wo kommt's raus. Und da hatten wir so ein bisschen die Hoffnung, dass es nur der Ölfilter ist, der verstopft ist oder irgendein kleines Teil. Aber es hat sich dann herausgestellt, dass der TÜVer recht hat. Und die Zylinderkopfdichtung war im Arsch, was dann irgendwie so schmale 1300 Euro gekostet hat. Das Blöde an der Geschichte ist, dass ich 4 Wochen vorher beim Kumpel auf der Bühne war, vor dem TÜV, und den gefragt habe, hör mal, schau doch mal, was hier nicht so richtig ist. Da war es zwar auch schon so ein bisschen verölt, aber noch nicht so ganz schlimm.
Ja.
Der hat aber was anderes gefunden, nämlich, hör mal, du hast ein Problem auf der Hinterachse. Darf ich einen Augenblick, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ich muss mal ganz kurz, und ich werde euch jetzt nicht wegschneiden, nochmal zusammenscheißen. Hör mal, Kinder, das geht auch leiser. Dankeschön. So, das bleibt jetzt drin. Ja, das ist unglaublich. Du kannst ja reden, was du willst. Ich könnte auch genauso gut hier mit der externen Festplatte reden. Der Hund, der hört besser auf mich als die Kinder. Ja, hallo Hund. Ja, Hund liegt und schläft. Dankeschön. So, und der sagt immer, du hast ein Problem mit der Hinterachse. Die Achse an sich ist noch okay, aber so eine Achse hat ja immer irgendeinen Mechanismus, mit dem die Kraft abgefangen wird, die auf diese Achse wirkt. Mhm. Das ist bei diesem Auto, sind das Torsionsstäbe. Das sind so Stäbe, die sich ineinander verschränken, bla bla bla. Ich weiß es selbst nicht so genau. Man kann da auch Federn hinmachen, wohl irgendwas. Ja, und diese Torsionsstäbe waren schon sehr, sehr, sehr stark verrostet. So stark verrostet, dass er sagte, wenn du das nächste Mal irgendwie 50 Kilo Putz kaufst oder 50 Kilo Zement für das Haus zu bauen, dann bricht dir die Hinterachse durch, wegen, oder die Torsionsstäbe brechen. Und dann macht das Knacks und dann fährst du nicht mehr weiter. Lass das machen. So, dann haben wir geguckt, was kostet das? Eine neue Hinterachse kostet, die Torsionsstäbe zu ersetzen ist nicht möglich, weil die sind so verrostet, um die wegzumachen, brauchst du 3 Arbeitstage. Und die kosten.
Okay.
Eine neue Hinterachse komplett kostet ca. 1500 bis 2000 Euro plus Einbau. Nicht zu bezahlen. Da sagt er, aber pass mal auf, wir haben so ein freundliches Nachbarland, ja? Da sind die Menschen, da sind Menschen der Nationalität, die auch meine Eltern hatten, ja? Das sind Polen, bei denen ist der Arbeitslohn so niedrig und die haben so viel Zeit und Menschen, dass die alte Achsen nehmen und die regenerieren. Ja, du hast dann so eine instand gesetzte Achse und die verkaufen die für 300 Euro, 200, wenn du Glück hast. Ja. Sag ich, ey, geil, kaufe ich mir eine instand gesetzte Achse, und sagte, ja, die halten halt nicht 15 Jahre, die halten halt nur 10 Jahre.
Ja.
In 10 Jahren soll dieses Auto schon lange, lange, lange in Einzelteile auseinandergenommen und verschrottet sein. Und so eine Achse zu kriegen ist überhaupt nicht das Problem. Das Problem ist, sie einbauen zu lassen. Da braucht man jemanden, der sagt, okay, ich baue Fremdteile ein. Das kannst du in einer normalen Werkstatt nicht machen. Die wollen natürlich
Originalteile,
beziehungsweise wollen die halt Teile verbauen, die sie kaufen und an dich weiterverkaufen. Damit machen die einen nicht unerheblichen Teil ihres Umsatzes. Ja. Die kriegen nämlich Rabatt bei den Autozulieferern. Also die zahlen dann für so eine Achse nicht 1500, sondern 1000 und du zahlst halt die 1500. Dann haben sie mit so einem Teil nochmal 500 Euro. Das ist jetzt wahrscheinlich überzogen, aber in die Richtung geht es. So, ich habe dann irgendwann mal bei so einem, Polen angerufen, das war auch ein Pole. Und habe gesagt, hier, ich würde gerne so eine Achse kaufen, was muss ich da machen? Sagte, ja, das und das und das und das und das. Und dann habe ich ihn gefragt, gibt es denn hier in der Nähe irgendwelche Werkstätten, also in der Nähe von Koblenz, die schon mal für dich gearbeitet haben? Sagte, nee, aber Ich baue dir die auch ein. Ich so, ja, okay. Aha, was willst du denn dafür? 100 Euro. Ich so, okay, wo bist du? Ja, in Brandenburg. So, jetzt muss man dazu wissen, das ist das andere Ende der Republik von mir aus gesehen.
Ja.
Das heißt, ich habe mich eines wunderschönen Montagmorgens um 4 Uhr ins Auto gesetzt, bin nach Brandenburg gefahren innerhalb von irgendwie 8 Stunden. Ich war um 12 Uhr da, ja, 8 Stunden. Und dann habe ich mir die Achse einbauen lassen und bin wieder 8 Stunden nach Hause gefahren. Ich habe mir für 300 Euro und 16 Stunden Fahrt, habe ich mir eine Achse einbauen lassen. Und dann hinterher 1300 Euro in einen scheiß Zylinderkopfdichtung zu stecken. Dieses Auto macht mich krank. Aber jetzt habe ich ein Auto mit TÜV bis 2017. Yay!
Sehr gut.
Ja, das ist zum Kotzen. Also ganz ehrlich, ihr lieben Leute da draußen, wenn ihr in der großen Stadt lebt, wie hier zum Beispiel der Alexander und seine wunderbare Frau, dann tut euch einen Gefallen, lasst das mit dem Auto einfach sein. Ja. Macht Carsharing, wenn ihr was Größeres besorgen müsst. Lasst euch Zeug liefern. Wenn es sein muss, stellt irgendwelche armen Menschen, ja, die sonst nichts zu tun haben, ein, um euren Einkauf zu erledigen, drückt ihnen hinterher auch noch 50 Euro Trinkgeld. Es ist alles billiger, als ein Auto zu haben. Alles. Alles.
Also tatsächlich, ich habe heute, wir sind ja heute aus Berlin zurückgekommen. Scheiße. Und das ist einfach 1:40 Stunden, von denen ich irgendwie eine 3-4 Stunden tief und fest geschlafen habe.
Hast du denn deine Mitfahrer belästigt? Mit Schnarchen und Ähnlichem?
Nee, tue ich ja nicht.
Echt?
Ja.
Schade. Na gut, okay, weiter.
Und das ist, also wenn ich früher das mit Auto gemacht hätte, das wäre einfach alles Stress gewesen.
Ja gut, Berlin, Hamburg geht ja noch mit dem Auto.
Ja, aber das geht mit so halt noch viel geiler. Und ja, ich setze mich da einfach rein und penne da, mein Handy lädt und ich höre schön irgendwie ein Hörbuch. Weißt du, und bin
von,
irgendwie...
Von Audible?
Ja. Oh, scheiße. Das heißt überhaupt Scheiße. Ja, aber ja. Tatsächlich.
Ich krieg nichts dafür, damit das klar ist. Ich will aber nicht. Ich finde Audible gar nicht so toll. Also, komm, weiter hier. Traffic. Das können wir anhängen, das Thema.
Das machen wir das nächste Mal einfach. Ja, aber also Hörbücher generell, also jetzt habe ich halt dieses Abo. Ich zahle übrigens für das Abo, ne? Ich krieg das nicht für lau auch auf.
Pfeife, noch nicht mal vernünftige Verträge kannst du machen.
Ach, doch, das würde ich jetzt nicht sagen.
Blödmannskill, ey.
Aber, also das ist schon einfach sehr angenehm und deswegen fahre ich auch sehr gerne Zug. Ich habe ja auch mal geguckt, ich würde mir auch tatsächlich, wenn ich sie mir leisten könnte, eine Bahncard 100 zulegen, aber die ist einfach, steht bei mir noch nicht in einem Verhältnis zu meinen Fahrtausgaben, aber auch das wird sich vielleicht irgendwann nochmal ändern. Also insofern, weil wenn du dann einfach irgendwann in den Zug einsteigst und fahren kannst.
Wow, die ist echt teuer. 4.000 Euro zweiter, 7.000 Euro erster Klasse. Mhm. Wow. Respekt.
Das sind 340 Euro Bahnverkosten im Monat. Das ist einfach ein Rechenexempel, wenn du mehr unterwegs bist, dann vielleicht steht das irgendwann mal an.
Ja klar, sicher. Also wenn man...
so ein Leben, wie wir halt führt. Ne?
Wenn,
so,
naja, wenn man sich mal so anschaut, eine durchschnittliche GmbH, GbR, was auch immer, die einen Chef hat, einen Vorsitzenden hat, eine Vorsitzende hat, die einen Dienstwagen hat, viel damit unterwegs ist, da bist du auch nicht unter 7.000 Euro, 10.000 Euro im Jahr an Kosten für so. Leasing, für Sprit, für Schlag mich tot. Das ist natürlich alles so eine Sache. Vor allem dann, wenn man viel in Good Old Germany unterwegs ist, ist eine Bahncard 100 durchaus eine Alternative, wenn man denn so ein bisschen zeitlich entspannt ist, im Gegensatz zum, also wenn man dann am Bahnhof ankommt und dann erstmal gucken muss, wie komme ich da hin, wo ich hinkommen will und da gegebenenfalls noch ÖPNV benutzen möchte, denn dann will man nicht unbedingt für 50 Euro noch ein Taxi engagieren.
Wobei du da aber auch heutzutage, also ohne Smartphone möchte ich das auch nicht mehr machen. Klar. Nee. Aber mit so einem Smartphone, da bist du einfach auch so. Ich meine, gut, jetzt haben wir seit 2 Jahren kein
Smartphone
Auto mehr. Kein Auto mehr. Und sind halt viel unterwegs. Wir haben natürlich auch das Glück, dass wir an ganz vielen Stellen tolle Leute kennen, die uns dann irgendwie aufnehmen und oder durch die Gegend fahren.
Alter Fremdpenner.
Aber so insgesamt ist das schon, also ich finde das sehr entspannt. Und ich habe für die Lesung zum Beispiel jetzt in Frankfurt am Freitagabend, kann ich ja mal entzaubern, tatsächlich die letzten Worte während dieser Zugfahrt geschrieben. So. Weil ich einfach noch nicht so ganz durch war mit dem Kapitel, was ich da vorgelesen habe, weil wir gerade aktuell daran arbeiten, an dem Buch. Und das ist natürlich auch super, weil du dann einfach da sitzt. Und ich muss mal jetzt sagen, der letzte Monat sind wir relativ viel Zug gefahren. Bei mir liefen auch die Hotspots in den letzten Wochen. Also ich hatte auch immer WLAN im Zug. Also ich saß dann da.
Und die haben funktioniert?
Und die haben funktioniert.
Boah. Ich saß
relativ entspannt in der Gegend rum, das hatte Netz und konnte sehr entspannt da arbeiten.
Ist mir noch nie passiert.
Vielleicht haben die an der Technologie gearbeitet. Wie gesagt, so, ich kenne das auch, dass man da sitzt und dann connectet der irgendwie 18.000 Jahre und kriegt kein Connect. Aber jetzt so die letzten Fahrten nach Frankfurt, jetzt nach Berlin. Die Woche vorher war ich auch in Berlin. Da allerdings richtig dienstlich, so jobdienstlich, dienstlich. Aber das ging. Also da hatte ich echt Netz und das war dann auch sehr, sehr angenehm.
Krass. Hat bei mir nie funktioniert. Also ich habe das immer versucht. Ich habe dann auch über meinen Telekom-Vertrag durchaus auch eine kostenfreie Nutzung dieses
Hotspots, genau.
Aber er hat halt nie funktioniert. Nie, never, no. Also er hat immer schlechter funktioniert als das LTE, das ich dann hin und wieder mal aufgeschnappt habe an Bahnhöfen, um dann irgendwie was nachzuladen, um es zu hören, einen Podcast nachzuladen, damit ich irgendwie Hörstoff habe unterwegs. Also boah, echt.
Wobei ich aber auch sagen muss, dass das Fahren im ICE einfach auch extrem angenehm ist. Also Regionalbahn und auch IC schon, muss man sagen, ist dann schon nicht so geil. Also ICE ist wirklich auch in der zweiten Klasse, finde ich, schon ziemlich komfortabel.
Ja, da kann ich nicht meckern. Also das ist in Ordnung.
Sehr angenehmes Reisen. Und wie gesagt, wir sind halt so viel unterwegs. Also wenn du jetzt guckst, wir waren in Frankfurt, dann war ich jetzt zweimal in Berlin. Und also da finde ich Zugfahren einfach sehr entspannt. Dann gehst du auch mal aufs Klo und auch ein Weizenbier kostet halt 4 Euro, zahle ich in Hamburg auch. Also ist da noch nicht mal, dass du da auch.
Da gehst du zum Aldi und holst dir so ein Weizenbier Sixpack, kostet 2 Euro.
Ist richtig, ja, ist schon auch richtig. Man könnte sich das Weizenbier auch mit in den Zug reinnehmen, dann musst du es aber auch wieder schleppen.
Nee.
Ich meine nur, also wenn du in der Kneipe ein Bier trinkst. Also
früher ist man in den Speisewagen gegangen, um zu rauchen.
Ja.
Darf's ja alles nicht mehr. Ist ja schlimm. Wir armen Raucher werden nur noch diskriminiert.
Ja, da habe ich ja kein Problem.
Sei froh drauf.
Ja. Ja, also das, aber also ich bin froh, muss ich ehrlich sagen, dass ich kein Auto mehr habe, weil ich diesen Ärger, den du jetzt gerade beschreibst, einfach nicht mehr haben will.
Ja, das ist unfassbar, was du da an Zeit versenkst, um das Ding in den
und auch Zustand Geld dann einfach dann wieder.
Ne? Ja. Es gibt ein paar schöne Finanzierungsmodelle, wie zum Beispiel so bei das ist ja Werbung, was ich jetzt hier mache. Es gibt einen Hersteller, der in Köln produziert. Die haben so ein Flatrate-Angebot.
Die sind doch nicht öffentlich-rechtlicher Rundfunk. Was kasperst du denn hier rum?
Da komm mal her, am Ende kriege ich irgendwie noch auf die Fratz, weil ich irgendwie. Nee, aber die haben so ein Flatrate-Modell, das ist im Grunde ein Privatleasing, wo du sagst, ich fahre 4 Jahre lang, maximal 30.000 Kilometer, keine Anzahlung, keine Rückzahlung. Das ist irgendwie so echt. Eigentlich etwas, was ich gerne hätte, weil ich keine Lust mehr habe, mich um Autos zu kümmern. Ich will auch gar kein Auto mehr besitzen. Das ist Blödsinn. Also im Sinne von irgendwie 30.000 Euro für ein Auto ausgeben, um nur damit mein Name im Brief steht, ist Unsinn. Das Problem ist, ich habe Kinder und Hund und wenn ich
das so ein Auto. Das ist eine ganz andere Lebenssituation.
Wenn ich so ein Auto lease, dann ist es ja nicht mir. Und beim Leasing geht das alles um den Restwert.
Ja.
Und auch bei dieser Flatrate-Geschichte. Und wenn anfangs festgelegt wird, nach 4 Jahren hat das Ding noch einen Restwert von X. So, aber jetzt habe ich Kinder und Hund drin und dadurch, dass die das Auto ableben, da ist mal ein Lolli am Leder oder am Stoff, da ist mal, hat der Hund mal reingepisst, was er nicht mehr macht, Gott sei Dank, er kackt auch nicht mehr in der Küche. Dann sind irgendwie 3.000 Euro, ist das Auto plötzlich weniger wert und dann muss ich die aufbringen.
Ja.
Und das ist blöde, deshalb kann ich eigentlich nicht gut leasen. Und werde irgendwie doch angewiesen sein, mir immer doch noch gebrauchte Autos zu kaufen, bei denen es egal ist, in welchem Zustand sie nach 4 Jahren sind. Aber ich bin froh, wenn die Kinder irgendwann so groß sind, dass ich wie viele meiner älteren Kollegen tatsächlich solche Leasing-Dinger machen kann. Oder mein Bruder zum Beispiel macht das auch. Der liest das Ding, hat es 3 Jahre und nach 3 Jahren gibt er den zurück und holt sich den nächsten und hat da fast keine Mehrkosten oder gar keine Mehrkosten. Da hätte ich großen Spaß dran. Weil aufs Auto sind wir angewiesen. Wir leben auf dem Land. Ja,
das wollte ich nochmal
sagen. Das Essen für euch produziert wird hier. Ja.
Also all das, was ich jetzt hier natürlich sage, sage ich aus einer absolut luxuriösen Position eines Metropolen-Wohners ohne Kind. Also das ist natürlich klar, dass wir hier auch eine besondere Lebenssituation haben und das einfach mal so schnöselig alles auch so sagen können, wie wir es.
Ja, genau. Und wir machen hier das Getreide für euer Brot auf dem Land.
Ja. Ja.
Ja, genau. Ganz besonders. Ich esse
dein Brot, was du dann genau.
dass ich mit meiner eigenen Hand ernte und dann mahle.
Wir hatten übrigens bei der Lesung in Frankfurt zwei Koblenzer zu Gast. Das hat mich sehr gefreut.
Ja, ist ja um die Ecke hier. Ist ja einmal kurz aufs Gaspedal treten. Ja, eine Stunde lang.
Stündchen immerhin.
Sind etwas über 100 Kilometer, ja.
Ja.
Echt? Kenne ich die? Weißt du nicht, gell?
Glaube
war,
nicht.
War der Dackel da?
Der Dackel hatte Geburtstag an dem Tag.
Und hat
Geburtstag
der Dackel
ja, hat
Geburtstag?
Ja, und wir haben es dann aber auch nicht mehr auf seine Party geschafft.
Oh nein.
Mir furchtbar leid.
Und ich habe nicht mal mitbekommen, dass er Geburtstag hat. Entschuldigung.
Hat er nicht öffentlich gemacht.
Aha. Ja gut, dann kann ich mir jetzt auch nicht helfen.
Nee.
Ja,
Arschloch.
Ja, Blödmannsgehilfe. Alles Gute zum Geburtstag nachträglich, du Arschloch. So.
Genau. Nee, er hatte mich angeschrieben und hat gesagt, ich kann nicht zur Lesung kommen, weil genau an dem Abend habe ich meine Geburtstagsparty und dann hat er uns eingeladen, aber das passte dann bei uns auch irgendwie alles gar nicht.
Ja,
irgendwie.
Ja, aber ein bisschen doof.
Ist dann schwierig dann irgendwie, ne? Ja. Weil wir dann ja auch einen Gast hatten und der Gastgeber hatten. So
ein Arschloch. Hab ich gesagt, dass der Dackel. Nee, der ist gar kein Arschloch. Ist ein guter Kerl. Einer der wenigen guten Koblenzer, ehemaligen Koblenzer. Der ist ja aus Koblenz geflohen, warum auch immer.
Ja, ja. Wahrscheinlich wegen dem großen Geld in der großen Stadt.
Nee, ich glaube, es war wegen der Liebe.
Ach, ich gucke gerade hier so parallel ein bisschen in der Gegend rum im Netz. Im Internet surfen während Podcast.
Na super, Tim. Tim, hör mal auf.
Wer ist das?
Ja, ist gut, komm.
Da schreibt jemand, das ist geil. Hast du das gesehen bei iTunes? Da schrieb jemand am 1.4.2013 eine 1-Sterne-Bewertung, nicht so mein Ding.
Ja, für uns.
Ja.
Ja.
Und hat das Ganze am 28.03.2015 editiert.
Ja.
Oh. Und jetzt haben wir 4 Sterne.
Oh.
Weil er keinen anderen Podcast hat, hätte er uns nochmal eine Chance gegeben.
Und seit wir nicht mehr senden, findet er uns gut.
Genau.
nee, Quatsch, was hat er geschrieben? Komm.
Er schreibt zugegeben, aufgrund eines Mangels an Nachschub bei meinem sonstigen Podcast habe ich den beiden Protagonisten von Schall und Rauch noch mal eine Chance gegeben. Im Zuge des Nachhörens der bisherigen Folgen muss ich mein vorheriges Urteil dann doch revidieren, da ich nun doch Gefallen an dem Gelaber der 2 Herren gefallen habe. Betrunken. Ich gebe 4 Sterne für die nette, zum Nachdenken anregende Unterhaltung. Der 5. Stern bleibt als Ansporn zum Besserwerden noch offen.
Stockholm.
Ja, wenn nichts mehr da ist,
kommen wir hier. Wenn gar nichts mehr geht.
Knick.
Genau. Wenn gar nichts mehr geht, dann nehme ich auch. Naja. Dankeschön.
Arschloch. Ja, vielen Dank.
Habe ich heute öfter Arsch. Müssen wir jetzt explicit setzen, ne?
Puh, das ist mir sowas von scheißegal.
Echt?
Du fickst einen Podcast.
Fick dich doch.
Ob du das setzt oder nicht. Was du deinen Kindern da vorsetzt, ist mir doch egal.
Oh Gott. Jetzt stell dir mal vor, meine 12-Jährige. Ne? Mhm. Du, Elena, jetzt habe ich den Namen verraten, tut irgendwann mal so im nächsten Schuljahr, hat vielleicht irgendwie so eine medienkompetente Lehrerin die Idee, wir könnten ja mal was machen, was mit Audio zu tun hat. Und dann sagt
Papa, macht
mein Podcast. Papa macht Podcasts.
Die erste Frage ist natürlich, ein was?
Ja, das kann die erklären.
Ja, ja, so. Aber das wird die erste Frage natürlich sein.
Ja, und dann kommt die hier mit dieser Folge.
Deine Tochter könnte auch mit der Bumsburg von Babelsberg kommen. Ich kann nicht beruhigen.
Stimmt, du hast recht. Ja, es könnte schlimmer sein. Wie war das heute noch? Irgendwas war mit Kotzen, ne?
Die Filzlaus im Schampelz, ein Titel von dir.
Scheiße, was wollten wir denn für den Titel heute setzen? Ich musste die ersten 10 Minuten, da ist der Titel drin, muss ich nachhören.
Der war gut, ich hab's aber auch schon
vergessen. Ja, ich muss nachhören.
Es ist auch schon 9:45.
Nein.
Ja.
Doch.
Ich glaube, wir sollten für heute den Sack zumachen.
Ja, klar. Ich habe noch ein paar Themen da, aber das ist nicht schlimm.
Wir sind ja bald wieder auf Sendung.
Genau, in 2 Wochen. Lass mal in den Kalender gucken. Kalender. Nee, ich kann ja einfach 14 Tage drauf addieren. Das ist 21. Gell?
Es wäre der 21., wo wir wieder aufnehmen wollen.
Ja. Das ist 10 Tage vor Halloween.
Ja.
Ne, du?
Dass auch in diesem Jahr nicht auf einen Freitag den 13. fällt.
Halloween fällt nicht auf den 13., richtig. Was? Also am 21. Oktober hat die Jennifer Geburtstag. Liebe Jennifer, jetzt schon alles erdenklich Gute.
Vorhinein.
Es gibt 2 Sitzungen während der Arbeitszeit und eine Sitzung Schall und Rauch. 20 Uhr.
Ja, so machen wir das.
Gut.
Und allen Hörern da draußen
alles erdenklich Gute.
Genau, dass es weitergehen wird bei Schall und Rauch mit den beiden alten Herren auf der Parkbank. Es war sehr nett heute.
Ja, finde ich auch. Sehr nett. Hast du jetzt gerade eben echt sehr nett gesagt?
Ja, ich habe dich fett genannt. Bis demnächst. Tschüss.
Tschö, Arsch.